Puls.
Was geht ab? Mein Name ist K-Doppler, letzter VHS, Kusewasch, der King of Rap, und das hier ist der Deutschrap Podcast Mammut Remix.
Schacht und Wasabi. Der Deutschrap Podcast von Puls.
Freunde der Sonne, Shazabi Ultras, hier ist er endlich, der Hip-Hop-Podcast Mammut Remix. Wir haben jetzt schon ein bisschen länger darüber gequatscht, aber jetzt ist er endlich fertig und ein großer Dank geht an den King of Rap, der uns vorne das Shoutout nochmal rangeballert hat. Und was passiert heute überhaupt? Es ist so, dass sich eine Reihe der wichtigsten Deutschrap-Podcasts zusammengefunden haben. Dann gab es ein Losverfahren und die Leute wurden neu zueinander geordnet. Mit dabei Nico und Kevin vom Backspin Stammtisch, Jan Wehn von All Good, Salva Humsi von Vor der Mio, Vassili Gollot und Jan Kawelke vom Machiavelli Podcast, Aria von HipHop.de, Yannick Niang von Gang Gang, Helene Fares und Josi Miller von Deine Homegirls, Markus Steiger und Mauli von Die Wundersame Rapwoche, Tobias Wilinski von Thema Takt. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, muss noch einmal aber Danke an Jan Kawelke schicken, der die Orga der Teams gemacht hat, Vassili Gollot, der das Audio geschnitten hat, und überhaupt an alle Kollegen, die mitgemacht haben bei dieser spinnerten Idee. Nächstes Jahr geht es dann in Runde 2. Und kurzer Teaser, unser eigener persönlicher Jahresrückblick, den wir dann nochmal extra produziert haben, der kommt natürlich auch am 2. Januar mit Felix Lobrecht am Start. Aber jetzt geht's los mit dem Hip-Hop-Podcast Mammut Remix. Also viel Spaß, wir gehen jetzt ans Mic und überrollen Hip-Hop wie ein Bus.
Helene Fares von Deine Homegirls und Jan Kawelke von Machiavelli.
Hey Helene.
Hi Jan.
Hey Leute. Heute in neuer Kombination, wir beide sprechen über ein Thema, was du vorgeschlagen hast. Und zwar relativ zügig und wo ich auch relativ zügig mit einverstanden war. Und zwar, wenn ich es richtig zusammenbekomme, politische Frustration in Rap-Songs.
Genau, auf jeden. Und auch gesellschaftliche. Weil ich das Gefühl habe, dass vor allem alle Songs, die irgendwie politisch geladen waren, auch so einen krassen gesellschaftlichen Frust inne hatten. Und das sind eigentlich so meine Lieblingssongs gewesen in diesem Jahr.
Wobei man dazu sagen muss, dass jetzt Frustration in dem Kontext nicht bedeutet, dass die Leute vor Frust keinen Bock mehr hatten, sondern dass die diese Frustration artikuliert haben und gesagt haben, okay, wir wollen jetzt irgendwie auch politisch was machen. Und das ging relativ zügig los in diesem Jahr. Ich weiß gar nicht genau, wann er kam, aber auf jeden Fall im Frühjahr mit Yesin und Abendland.
Hast der keine Gründe braucht, sucht sich den schwächsten Feind, bis selbst die dünnste Haut wie eine Rüstung scheint. Doch was nützen die schönsten Metaphern, wenn's die dümmsten nicht raffen? Es wird dunkel im Abendland.
Abendland kam sogar schon, wenn mich nicht alles täuscht, im November letzten Jahres raus.
Ah, genau.
Aber das Album kam eben erst dieses Jahr und damit ziehe ich und wir diesen Song halt einfach in dieses Jahr mit rein, weil es natürlich auch aktueller denn je ist. Es war ganz krass, als Abendland rausgekommen ist, wenn ich das auch mal so aus migrantischer Sicht sagen darf, weil es ist unglaublich, wenn so ein migrantischer Frust auf einmal in Worte gefasst wird, die man in dieser Kombination noch nie gehört hat.
Mhm.
Das hat mir in allererster Linie erstmal ein extrem ungutes Gefühl gegeben und hat mich sehr unwohl fühlen lassen, weil es halt einfach genau die richtigen Stellen getroffen hat und man halt hört, dass jemand ausspricht, was man irgendwie so für ein Leid teilweise in sich trägt. Und
was war das zum Beispiel?
Diese eine Stelle, und wenn kein Licht mehr brennt, fürchtest du dich so wie ich mich jetzt. Es wird dunkel im Abendland. Mhm. Das ist so krass, vor allem mit den Geschehnissen in diesem Jahr. Ich erinnere mich nur an die Sache mit Halle, mit dem Attentat in Halle. Einen Tag später bin ich halt durch Leipzig gelaufen und hatte einfach so eine stumpfe Angst.
Mhm.
Einfach vor allen möglichen Situationen, allen möglichen Menschen, die denken könnten, dass ich, keine Ahnung, böse bin oder die einfach ein Problem mit mir haben, einfach weil ich aussehe, wie ich aussehe oder was auch immer. Und ja, das ist auf jeden Fall so diese eine Line, die mich richtig erschüttert hat.
Ich glaube, also ich finde auch, dass es eine sehr interessante Line ist, auch jetzt mit dem Kontext, den du dazu lieferst, weil sich diese Angst, ich meine, ich kann die jetzt nicht nach fühlen als jemand, der keinen Migrationshintergrund hat, in dem Maße, aber dass sich diese Angst halt so überträgt und dass sich diese Dunkelheit, die da beschrieben wird, dann so überträgt und einem bewusst wird und bewusst gemacht wird, auch durch diesen Song, mit welcher Angst Menschen wie du oder Menschen wie Yesin in diesem Land leben und damit konfrontiert sind, ja. Und dass sich das dann so überträgt und einem das auf einmal so bewusst wird.
Auf jeden Fall. Auch beste Punchline aus meiner Sicht auf diesem Song, beste Punchline des Jahres. Was nützen die schönsten Metaphern, wenn es die dümmsten nicht raffen?
Ja, ist das so ein bisschen das so diese Diskussionskultur, die wir gerade in Deutschland haben und das irgendwie so sehr elitär auf manche Diskussion irgendwie drauf geguckt wird, oder wie hast du das so verstanden?
Ich habe so verstanden, dass er beim Schreiben dieses Liedes, ohne jetzt mit ihm darüber oder über diese Line genau gesprochen zu haben, er beim Schreiben dieses Liedes gedacht hat, boah, jetzt schaffe ich es endlich, diese Worte oder diese Gedanken in Worte zu fassen, aber es bringt am Ende eh nichts, weil die, die es betrifft, die diese Dinge auslösen in mir, die verstehen es halt eh nicht. So habe ich es verstanden.
Mhm.
Ohne das jetzt als elitäre Diskussion leiten zu lassen, aber halt einfach zu sagen, dass ein Nazi nur dumm sein kann.
Mhm.
So habe ich es verstanden.
Es war ganz interessant, weil wir hatten ihn ja dann zusammen mit Martin Schulz auch im Podcast, und Martin Schulz hat sehr, sehr aufmerksam bei diesen Zeilen auch zugehört und das, glaube ich, auch so auf das übertragen, was so ein generelles Problem in der Politik ist, dass es nicht mehr geschafft wird, simple Ideen wie zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, wir müssen Leuten helfen, die in Not sind, zum Beispiel in Seenot oder so, oder wir können uns irgendwie auf die Demokratie einigen und auf Meinungs- und Pressefreiheit, dass das so schwierig ist, das irgendwie den Leuten verständlich zu machen, dass irgendwie so rumdebattiert wird und ganz andere Nebenschauplätze aufgemacht werden, statt so sich auf diese wesentlichen Kernfragen zu besinnen.
Voll.
Ich finde, wenn wir vielleicht zum nächsten Song, den wir uns rausgepickt haben, rüberspringen, dass da wenig mit Metaphern gearbeitet wurde. Und auch das finde ich sehr bemerkenswert bei den politischen Songs dieses Jahr an der Stelle vielleicht ganz kurz, dass sehr diverse Darstellungen sind, dass sie sehr unterschiedlich sind in der Musikalität. Also es klare Rap-Songs sind, aber auch so sehr melodische Sachen, wie ja zum Beispiel bei Yesin. Und beim nächsten Song, bei Kummer, bei 9010, ist es ja wirklich auf die Fresse, sehr gerade heraus, wird dann eine Realität beschrieben, nämlich seine Jugend, wo er in Chemnitz von Nazis irgendwie davongelaufen ist.
Wir liefen über die Straßen, getragen von Adrenalin. Liefen schnell wie die Hasen, doch schneller als Autos waren wir nie. Born to be Opfer, Zeit zu kapieren. Dass da, wo wir leben, Leute wie wir eben einfach kassieren.
Für mich war das so einer der bestgeschriebenen Rap-Songs dieses Jahr, weil er wirklich so sehr präzise hingeguckt hat, so diese Line mit dem, die ausgeschlagenen Szene mit dem Handylicht auf dem Asphalt suchen. Ich finde, das sind so Bilder,
voll.
Die bleiben so krass im Kopf drin.
Auf jeden Fall, ich würde dir total recht geben, dass es das beste Storytelling im Rap ist, die ich seit langem gehört habe. Und auch da wieder dieses Erschütternde irgendwie, dass man es in den Knochen fühlt, wenn man es hört.
Und halt trotzdem nicht so eine Stumpfheit, dass es einfach nur beschrieben wird, sondern er geht ja dann diesen Schritt noch weiter und sagt, wenn ich dich heute betrachte, dann würde ich gerne irgendwie diesen Hass fühlen oder mich über dich lustig machen, weil du jetzt so eine kümmerliche Gestalt geworden bist, aber ich schaff es nicht mal, weil du mir quasi leid tust, weil ich zu viel Empathie habe. Und ich habe mir auch immer so gedacht, ja, vielleicht ist das, was dann so ein bisschen, ja, uns so ein bisschen unterscheidet, dass man dann diese Form von Empathie immer noch aufbringen kann, obwohl man so viele schlimme und negative Situationen mit dieser anderen Person irgendwie verbindet.
Voll, und auch dieser irgendwo intellektuelle Moment und Wendepunkt, in dem ein Mensch wirklich, also beziehungsweise, ich würde mal so sagen, das hatten wir vor 2 bis 3 Jahren noch nicht, als das besorgte Bürgertum an seinem Hochpunkt war und wir alle gesagt haben, zumindest kann ich so für meine, in Anführungszeichen, Bubble sprechen, gesagt haben, dass das halt einfach irgendwelche dämlichen Leute sind, die halt einfach ja aufs Maul verdient haben, so. Die irgendwie hier auf die Straße gehen und schreien, ersaufen, ersaufen. Aber jetzt sind wir halt an so einem reflektiven Moment angekommen, wo wir sagen, ey, die Menschen sagen das, weil die irgendeine beschissene Geschichte haben, weil die irgendwas erleben mussten, wo es denen selber halt so schlecht ging. Und eigentlich müssen wir Mitleid haben mit diesen Menschen. Und das ist so bahnbrechend, dass das erste Mal in dieser Form selber Opfer gewesen zu sein und dann in dieser Form umgesetzt zu haben, finde ich super krass von Komma.
Ja, und auf jeden Fall und für uns auch und auch für ihn, also er hat das ja dann auch artikuliert, dass trotzdem ist es eine ganz scharfe Kante zwischen, okay, das zu verstehen und diese Empathie zu empfinden, aber trotzdem diese Dinge, die dann irgendwie getan werden, also durch die Straßen laufen, Hitlergruß zeigen und so, ja, damit nicht zu entschuldigen und halt auch vor allem, wenn man dann so diese Floskel benutzt, so die Sorgen der Menschen ernst nehmen, auch zu sagen, ja, aber was ist mit den Sorgen der Menschen, die halt, ne, wie du sagst, jetzt am Anfang dieser Aufzeichnung, ey, ich bin da durch Leipzig gelaufen und ich hatte einfach Angst,
ja,
die Leute, die Angst davor haben, von Nazis abgeknallt zu werden, weil das ist halt in den letzten Jahren in Deutschland häufig passiert, ja, weil sie sich entweder stark gemacht haben oder weil sie nicht in dieses Menschenbild passen.
Ja.
Und das finde ich total krass, genauso wie halt aber auch diese Perspektive einfach mal zu bekommen, weil ich habe mich damit nicht beschäftigt mit dieser ostdeutschen Perspektive und das war ja sehr stark in diesem Jahr in ganz vielen Songs, in dem ganz besonders. Und das ist auch so ein Punkt, finde ich, der sich so durchzieht, wenn wir noch einen Schritt weitergehen zum letzten Song, den wir besprechen wollten kurz, Oji Kimos 2016, wo ganz krass eben eine Perspektive geschildert wird, die ich nicht kenne.
Denen ist egal, wie viel Summe ihr macht, ob ihr trappen seid oder ob ihr einen Uniplatz habt. Mit dieser Farbe stehst du automatisch unter Verdacht und wer das nicht rafft, verschwendet unnötig Platz. Mein Vater sagte, ganz egal wie sanft sie schlagen, gib ihm nie die andere Wange. Mandela tat's und war fast 3 Jahrzehnte lang gefangen.
Ich fand's auch extrem heftig, diesen Song in den letzten Wochen zu hören, seit der rauskam. Natürlich auch eine Perspektive eines schwarzen Menschen in Deutschland, die ich auch in dieser Weise nicht kennengelernt habe, einfach weil ich nicht schwarz bin. Aber trotzdem viele Dinge irgendwie, diese Wut nach oben, aber auch diese Wut auf Menschen, die eigentlich so sind wie man selbst, aber halt irgendwie verräterisch mit der eigenen Realität umgehen, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen im Hinblick auf Herkunft und Wurzeln.
Also er klagt da so ein bisschen an, also er macht das so irgendwie an Daniel Aminati fest.
Ja, so ich glaube, der hat den so ein bisschen gefressen.
Seine Herkunft so ein bisschen verleugnet und sagt halt, ey, du müsstest dich doch eigentlich mit uns so stark machen. Und ich glaube, ich habe gerade das Video nochmal geguckt. Ich glaube, es geht auch in dem Video so um diese zwei Perspektiven irgendwie so Seite an Seite zu kämpfen oder sich halt so gemein zu machen und zu versuchen, nicht aufzufallen in der mehrheitlich weißen deutschen Gesellschaft.
Ja, also halt das Video habe ich so ein bisschen interpretiert, als dass es sowohl schwarze Menschen gibt, die halt von oben diese, ich sag jetzt mal, Polizeigewalt an anderen schwarzen Menschen ausleben und dass es aber dann natürlich an schwarzen Menschen ausgelassen wird. So ich das Video interpretiert, vor allem im Hinblick auf die USA. Ich glaube, die Uniform, die er anhat, ist auch so ein bisschen US-amerikanisch. Aber ja, dieses, ich denke an blaues Licht auf schwarze Haut, ich bin der Sohn von meinem Vater, ich mag meine Nase breit und meine Haare kraus. So. Und dann spricht er ja auch relativ von Gewalt einfach untereinander, von Gewalt von oben, sowohl in der Sklaverei als auch von der Polizei. Also es ist einfach so. Und dann auch dieser Widerstand, ne, dieses halt ihm nie die andere Wange hin. Und aufzuzählen, wer es getan hat und was passiert ist. Und also er zeichnet unfassbar starke Bilder und es ist auch eines der krassesten Videos dieses Jahr. Eigentlich alle Songs, die wir besprochen haben, haben unfassbar starke Videos.
Das stimmt, auf jeden Fall.
Ja.
Es war politisch ein sehr bedrückendes Jahr, muss man sagen, wenn man jetzt mal so eine Schleife drum macht. Aber was dann musikalisch draus gemacht wurde, also ich fand es musikalisch generell ein extrem starkes Jahr, was auch Deutschrap angeht, kamen sehr viele sehr gute Songs, sehr viele gute Alben raus, wichtige Alben, aber halt eben, wie wir es jetzt auch bemerkt haben, sehr, sehr krasse politische Alben. Glaubst du, das wird vielleicht so ein neuer Standard?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, dass immer mehr Menschen sich politisieren, immer mehr Kunstschaffende verstehen, dass wir nicht mehr weggucken können und uns integrieren müssen und involvieren müssen und einmischen müssen. Und das eben auch in Form der Kunst, bin ich mir ganz sicher.
Perfektes Schlusswort, oder?
Dankeschön.
Helene, vielen Dank.
Ich danke dir, Jan.
Yannick Niang von Gang Gang und Jan Wehn von All Good.
Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn vom All Good Podcast.
Und ich bin Yannick vom Gang Gang Podcast. Hallihallo.
Und wir sprechen jetzt ein bisschen darüber, wie sich in diesem Jahr so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt hat, was das Musikmachen angeht. Die Herangehensweise an Songs und an Alben. Kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Oder das ist zumindest meine Meinung. Ich sehe irgendwie, dass die Kultur immer mehr wächst und die Subkulturen, also die Untergenres, auch immer mehr wachsen und immer mehr zu Unterbubbles werden. Und Spreu vom Weizen klingt vielleicht so gut von schlecht, aber ich würde eher sagen, es gibt so verschiedene andere Aspekte, wo sich so diese Gruppen, die ich gerade eben besprochen habe, eindeutig unterscheiden voneinander und unfassbar wachsen, aber gleichzeitig unfassbar auseinanderdriften und vollkommen parallel stattfinden und unabhängig voneinander.
Absolut, das ist ja ein bisschen auch so diese Idee, es gibt gar nicht mehr die Szene, sondern es gibt eigentlich mehrere Szenen, die sich unter diesem Decknamen, Deckmantel, Deutschrap, Hip-Hop oder wie auch immer irgendwie zusammenfassen lassen. Und ich fand aber schon, dass man dieses Jahr an so ein paar Alben und ja wirklich Alben irgendwie auch gemerkt hat, dass es deutliche Qualitätsunterschiede gibt oder dass Leute anders an so einer Veröffentlichung arbeiten als andere, die vielleicht eher einen Fokus auf einzelne Singles legen. Und das ist was, was mir dieses Jahr das erste Mal so richtig aufgefallen ist.
Absolut, also irgendwie vor allen Dingen so am Beispiel jetzt, am aktuellsten ist glaube ich OG Kimo, da hast du irgendwie so einen Künstler, der so super jung ist und mit Funkvater Frank gemeinsam irgendwie so ein Album geschaffen hat, das so einen ästhetischen Anspruch hat, rein jetzt auf Soundebene, aber auf Inhaltsebene irgendwie genauso und trotzdem irgendwie auf eine gewisse Art schon Mainstream-Erfolg schon fast haben. Also es ist immer noch nischig und Untergrund, aber es ist, die Strukturen, in denen er sich befindet, sind durch und durch professionell mit Bundles und Boxen und allem drum und dran und trotzdem ist die Musik an sich trotzdem sehr nischig irgendwie und das ist nur ein Beispiel von ich glaube, spontan fallen mir jetzt so 4, 5 ein. Shindy, Drama ist noch so ein Thema, wobei da weiß ich nicht, wie gut es gelungen ist, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Scope irgendwie, wo das Album stattgefunden hat. Und da, glaube ich, hat sich auch die Shindy-Fanbase teilweise ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt, gerade hinsichtlich irgendwie so künstlerischen Kniffen wie diese Skits da oder diese hörbuchartigen Skits, die schon sehr komplett overacted waren, die mich persönlich voll abgeholt haben.
Ja, also ich meine, wenn es jemanden gibt in den letzten Jahren, der sich da so viel drum im Kopf gemacht hat, wie so ein Album am besten komplettiert werden kann, nicht nur von einem Künstler alleine, sondern ja von einem Team aus Songwritern, Rappern, Produzenten und so weiter und so fort, dann auf jeden Fall Shindy, der das ja mit Dreams irgendwie, sage ich mal so, auf die perfektionistische Spitze getrieben hat, ne?
Ja.
Und dementsprechend hoch waren dann eben auch die Erwartungen jetzt an dieses Drama-Album und ich sag mal so, ich glaube, sie wurden für viele Leute nur bis zu einem gewissen Teil eben erfüllt, wie du gerade auch gesagt hast. Also ich finde, das Album hat schon einen sehr, sehr hohen Anspruch irgendwie. Es geht halt darum, diesen Rap-R&B-Retro-Film irgendwie sozusagen ins Jetzt zu holen. Und es gibt auch so ein paar Dinge, wo ich finde, da ist es gut gelungen, aber ein paar, an denen es nicht so ganz gut gelungen ist. Wie du hast die Skits gerade schon angesprochen zum Beispiel. Andererseits finde ich zum Beispiel unfassbar, dass einfach Boulevard Boo als Radio-DJ auf dieser Platte zu hören ist.
Es ist Donnerstag, der 11. 2019 und wir haben 30 Grad Sonnenschein im gesamten Sendegebiet.
Das sind einfach so kleine Details und Kniffe, die am Ende des Tages für mich schon, da ist es wieder die Spreu vom Weizen trennen. Also ich meine, klar, es geht jetzt nicht um gut und schlecht, sondern aber es zeigt einfach, dass ein Shindy anders an eine Albumproduktion herangeht als ein Mero zum Beispiel, würde ich sagen. Ich glaube, der macht sich jetzt nicht so viele Gedanken um so kleine Kniffe, sondern das ist eher so, okay, der Beat klingt geil, kannst du den nochmal ein bisschen umarrangieren? Alles klar, ich schreibe was da drauf, dann nehmen wir das auf und dann kommt das nächsten Freitag raus. Und dann wird, nachdem wir davon irgendwie so und so viele gemacht haben, Album draus.
Genau, der Anspruch ist halt irgendwie einfach ein anderer. Und die Erwartung an die Kunst ist eine andere, glaube ich, einfach. Absolut. Und auch bei den Hörern auch. Und ich merke das auch bei mir selber. Ich konsumiere jetzt auch nicht nur diese Kunstanspruch-Alben, sag ich mal, oder diese sehr Arzi-Alben in Anführungsstrichen, sondern auch Musik, die quasi, die einfacher, in Anführungsstrichen einfacher gestrickt ist. Das ist immer so, einfacher klingt schon wieder negativ. Ich meine das gar nicht wertend, sondern einfach, ich habe da auch einen anderen, einfach, ich höre das anders, ich höre das mit einer anderen Intention. Und dann gibt's so Künstler, wo zum Beispiel das auch ein bisschen verwischt, wo so das alles irgendwie schemenhaft stattfindet, dann zum Beispiel wie Summer Jam als ein Beispiel, da fand ich das Album auch so super interessant, weil er ist ja einer, der ist ja der Mainstream-Künstler momentan. Ich weiß nicht, ob er der meistgestreamteste ist, aber auf jeden Fall da ganz oben mit dabei und liefert auch an den Singles auf jeden Fall Songs, die rein auf Strukturbasis sehr kommerziell angehaucht sind. Sehr kommerziell sind für das, was momentan gut funktioniert. Dann höre ich mir aber das Album an und höre das Intro.
Nicht zu mir leid, alles zu Recht. Ich bin ein Master, guck auf mein Zifferblatt, Timing perfekt.
Das klingt jetzt auch erstmal kommerziell und dann geht es aber für das Intro 5 Minuten. Und es gab so einen Punkt am Ende, wo die letzte Hook irgendwie ausläuft und da hätte man einfach den Song beenden können. Und dann geht der Beat aber nochmal komplett auf und wird fast zu so einer Disco-Stampfnummer. Wo er I Wear My Sunglasses At Night die Melodie einfach nochmal einfließen lässt, die aber in dem Beat vorher überhaupt nicht stattfindet. Das ist einfach nur ein kompletter Beat-Switch. Und das, obwohl er halt irgendwie eigentlich einfach ein Album hätte machen können, wo das komplett auf Streaming und auf diese Algorithmus und auf diese Längen irgendwie ausgelegt ist. Was ja auch dieses Jahr voll das Thema war, irgendwie wie der Algorithmus und das Bewusstsein über den Algorithmus die Musik formt.
Absolut.
Shoutout an Kai.
Ganz genau, Shoutouts an Kai. Ich habe ja in Summer Jam auch mal im Podcast zu Gast gehabt und da hat er auch erzählt, dass sich sein Songwriting komplett verändert hat im Vergleich zu vor 5, 6, 7, 8 Jahren oder so. Ne? Also früher ist man einfach ins Studio gegangen, hat 2 16er geschrieben, dann noch 2 8er und dann war das irgendwie ein Song. Und aber im Laufe der Jahre hat sich das bei ihm total verändert und ich finde, bei ihm merkt man das halt einfach auch ganz krass, dass er gecheckt hat, wie man richtige Songs schreibt, dass man darauf achtet, dass es irgendwie am Anfang catchy sein muss, dass es irgendwie in der Mitte einen zum Schmunzeln bringt und so weiter und so fort. Gleichzeitig behält er eben aber trotzdem sich auch das Recht vor, sowas zu machen, ne? Und nicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf die 2,5 Minuten, sondern mir ist die Kunst, mir ist das, was da sozusagen als Gesamtprodukt irgendwie bei rumkommt, am Ende des Tages wirklich das Wichtigste. Und ich finde es schon interessant, weil vor ungefähr 10 Jahren ging es, glaube ich, los, dass Songwriting im Rap überhaupt irgendwie eine Rolle gespielt, das erste Mal hat, durch Casper, durch Materia und so weiter und so fort. Also dieses, was will ich da sagen und wie will ich das eigentlich genau sagen? Und das findet man ja heutzutage ganz, ganz krass irgendwie. Auch bei jemandem wie Shirin David zum Beispiel wieder, die ein großes Team an Leuten irgendwie gesucht hat, mit denen sie dieses Supersize-Album gemacht hat, die Finishers, wo ja Paul Nizzer bei ist und Marek Pompetzki und der Sohn von Stefan Remmler, dessen Vornamen ich gerade vergessen habe gerade, von Trio und so, ne? Dann aber klar. Shima Ede eben, Serafinale hat auch ein bisschen mitgeschrieben und so weiter und so fort. Und die hat eben auch gesagt, okay, ich will mit guten, talentierten Leuten zusammenarbeiten, will da, dass da was bei rumkommt, was sich aber nicht anhört, also was sich schon anhört, als wenn ich mir die besten Leute gesucht hätte, aber trotzdem nicht irgendwie kalkulierte Pop-Scheiße ist, weil es hat ja trotzdem immer noch Attitude auf eine gewisse Art und Weise. Ja,
es hat halt die richtigen Kniffe.
Genau, richtig. Und Rin ist ja auch so jemand, der jetzt mit Nimmerland, der sich auch ein Team zusammengesucht hat über die Jahre, Nintendo, Alexis und dann eben nochmal so ein Reezy mit hat reinkommen lassen oder eben auch durch die Features ein bisschen Varianz reingebracht hat, der aber auch zum Beispiel weggeht von diesem, okay, ich bringe jeden zweiten Freitag einen Song raus und der muss einfach knallen, sondern ich will gerne auf musikalischer, auf inhaltlicher Ebene irgendwie was vermitteln. So, das finde ich schon nice. Und das hat man irgendwie, finde ich, dieses Jahr auf jeden Fall deutlich mehr gespürt oder gehört, besser als die Jahre davor.
Voll. Und man hat es vor allen Dingen auch deutlich mehr wahrgenommen. Und ich, für mich, habe das auch ein bisschen bewertet schon, weil bisher haben wir jetzt nur, bisher ist es ja nur eine Feststellung. Aber ich für mich habe das als positiv auch bewertet, diese Entwicklung irgendwie, weil quasi jetzt der Nährboden geschaffen ist dafür, dass alles im Prinzip wachsen kann. unabhängig voneinander und es nicht diesen einen Kuchen gibt einfach und nicht diese Ellbogenmentalität so sehr stattfindet, sondern also hinter den Kulissen bestimmt immer noch und ego-getrieben bestimmt immer noch, aber nicht mehr monetär zumindest oder sollte zumindest nicht mehr so sein, weil wenn das Bewusstsein da ist und wenn man sich genug damit beschäftigt kann, gibt es mittlerweile fließt einfach so viel Geld in die Musik und so viel Geld in Rap und durch Rap, dass man da sich nicht irgendwie an einem anderen Stil anbiedern muss oder sich andersrum gedacht, wenn jemand anders irgendwie einen Stil verändert, dass man sich da nicht angegriffen fühlen muss oder gebeitet fühlen muss oder sowas. Das Einzige, was mich ein bisschen stutzig macht, ist wirklich, dass die Kommunikation zwischen Bubbles und die gerade auch was irgendwie die politische Einstellung angeht oder das politische Mindset angeht, geht es ja schon irgendwie teilweise auseinander und da gibt es ja schon Konflikte. Und Hip-Hop jetzt ganzheitlich betrachtet im medialen Rummel wird ja immer noch als Einheit wahrgenommen. Das heißt, wir nehmen wahr, es gibt diese ganzen unterschiedlichen Bubbles, aber die nehmen uns immer noch als einen ekligen Mischmasch von allen möglichen Ausschweifen wahr, aber können da nicht differenzieren. Und da sehe ich halt so ein bisschen die Reibungspunkte an diesen Ecken. Kommunikation innerhalb der Bubbles und geschlossen als Hip-Hop-Community nach außen. Die Wechselwirkung, das finde ich irgendwie ein bisschen, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen dran feilen. Aber da sind auch die Tendenzen ganz gut und da liegt es, glaube ich, ein bisschen an uns, die Medienschaffenden da auch irgendwie Brücken zu schlagen.
Ja, das sehe ich ganz genauso.
Salwa Humsi von Modus Mio und Aria Nejati von hiphop.de.
Hi.
Hi.
Ich darf vorstellen, meinen Kollegen Aria Nejati, er ist Chefredakteur bei hiphop.de.
Jawohl. Ich darf vorstellen, meine sehr, sehr geschätzte Kollegin Salwa Humsi, sehr, sehr erfolgreich dieses Jahr den Spotify Original Podcast vor der Mio moderiert.
Ja, und ich bin ganz aufgeregt, dass wir heute hier zusammen sitzen, weil wir haben noch nie was zusammen gemacht.
Ja, first times.
Und wir haben uns entschieden für ein Thema für den Jahresrückblick, was uns, glaube ich, beide beschäftigt hat. Und zwar gab es dieses Jahr das erste Nummer 1 Album von einer Frau in den deutschen Charts. Shirin David ist das mit yes. Gib ihm. Das Album hieß, wie ist das Album?
Supersize.
Supersize.
Ja, absolut surreal eigentlich, wie du es sagst. Erstes Mal eine rappende Frau auf Platz 1 der deutschen Albumcharts, weil es ist 2019. Man würde eigentlich denken, dass es schon längst passiert ist. Tatsächlich erst dieses Jahr passiert. Ist das ein ausschlaggebender Fakt überhaupt? Wie siehst du das?
Also erstmal muss man ja sagen, dass sie den Platz 1 gekriegt hat in einer Kategorie namens Urban und sie selber aber auf dem Album, glaube ich, nur auf 3 Songs wirklich rappt. Also es ist schon auch viel R&B dabei, Pop. Sie ist jetzt nicht die klassische Rapperin.
Ja.
Und ob das, also ich finde schon, es hat halt in dem Sinne eine Bedeutung, dass man sich auch so ein bisschen dachte, what the fuck? Also wir haben ja vor unserem Gespräch noch geredet und waren so, du meintest ja, war nicht Sabrina Setlur vielleicht schon auf 1?
Ja.
Und es ist tatsächlich das erste Mal. Also es war eher so ein what the fuck Moment, oder?
Ja, absolut. Also ich finde auch, dass selbst wenn sie mit vielen Pop-Elementen spielt und mit vielen R&B-Songs natürlich um die Ecke gekommen ist, trotzdem sind die ganzen Werkzeuge und die Sprache, mit der sie so musikalisch spricht, ist einfach Hip-Hop so. Und auch die Produzenten und die ganzen Writer und sie selber, all das, was sie verkörpert, ist schon Hip-Hop so. Und ich finde es interessant, dass jemand, der sich in jungen Jahren und mit sehr vielen Möglichkeiten, die Shirin David sich so selbst erarbeitet hat die letzten Jahre, dann dazu entscheidet, Musik zu machen auf so einem hohen Level, sich dann für die Werkzeuge vom Hip-Hop entscheidet, also gerade sie als die sie ist, sich dann dazu entscheidet, mit so einem Werkzeug zu arbeiten, ist schon sehr interessant und dann noch so erfolgreich zu sein und allen davon zu laufen, auch den Männern davon zu laufen und dieser Woche dann auf Platz 1 zu charten mit Supersize, ist schon eine krasse Sache gewesen dieses Jahr.
Ja, und vor allem fand ich das deswegen, also für mich persönlich und für meine Arbeit auch beeindruckend, weil sie so eine der ersten Frauen waren, die wirklich so unfassbar erfolgreich waren. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Follower, die hatte ich glaube fast 5 Millionen oder so.
Ja, über 5 Millionen auf Instagram jetzt.
Unfassbar viel und trotzdem diese Plattform eben benutzt, um auch feministische Themen anzusprechen. Also zum Beispiel ist sie auf dem Cover von Supersize nackt, hat dazu einen langen Post veröffentlicht, ich zitiere mal kurz daraus. Wir sind zwar im Jahr 2019, gleich nicht mehr, aber es scheint, dass viele Menschen immer noch davon schockiert sind, dass eine Frau unter ihren Kleidern nackt ist. Ich werde verurteilt, weil ich meinen Körper gerne und stolz präsentiere. Der Post geht noch länger, könnt ihr gerne auf ihrem Instagram nachschauen. Und ich habe diesen Text gelesen und dachte mir so, krass, also klar haben wir Künstlerinnen wie zum Beispiel Nura oder kleinere Künstlerinnen wie Ebo und Suki und so weiter, die sich viel für solche Themen einsetzen, aber eine Künstlerin in dieser Größe, die mitspielt in der Liga von Capital und Shindy und so weiter, die solche Themen anspricht und auch damit dieses Publikum erreicht und eben nicht in ihrer Nische bleibt, das hat mir echt, also da kriege ich wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Hundertprozentig. Ich fand auch, dass es krasse Symbolkraft einfach hatte, dass sie um die Ecke kommt und ich meine, mit den Möglichkeiten, die sie sich in einem anderen Feld vorher erarbeitet hat und auch diese ganzen Follower und die Reichweite und die ganze industrielle Kraft, die sie so ist, die ganze Wucht, die sie ist, hätte sie auch einen anderen Weg aussuchen können so und nicht unbedingt den. Und dass sie trotzdem dafür entscheidet, das zu machen und diese Themen auch zu pushen und dafür einzustehen, ist schon beeindruckend und wichtig und schön, dass das passiert ist, endlich dieses Jahr.
Voll. Aber wir haben uns ja entschieden, über dieses Thema zu sprechen, nicht nur wegen Shirin David, sondern weil einfach dieses Jahr grundsätzlich beeindruckend viel mehr Frauen am Start waren.
Absolut.
Und uns das, glaube ich, beide in unserer Arbeit aufgefallen ist. Eine weitere Eröffnung dafür war dieses Jahr dieser Song.
Man wird nicht sagen, dass Frauenrap auf Deutsch. Man wird sagen, dieses Album hat zerstört. Man wird nicht glauben, was man da hört. Man wird verwundert sein und empört.
Das ist das Intro für Yuyus Debütalbum Bling Bling.
Yes.
Heißt auch Intro. Und da rappt sie eben. Man wird nicht sagen, dass es Frauenrap auf Deutsch. Man wird sagen, dieses Album hat zerstört. Und ist so, oder?
Ja, hundertprozentig. Die ganzen Preise, die sie dieses Jahr abgeräumt hat, ganze Nominierungen, die sie dieses Jahr hatte, das ganze Feedback, das überschwänglich auf sie herabgeschwappt ist, so von allen Seiten der Szene und außerhalb der Szene. Tatsächlich hat das Album zerstört. Und ich finde, es hat irgendwie in keiner Pore so richtig zu dieser Tatsache, dass es zerstört hat, beigetragen, oh, es kommt aber von einer Frau, sondern es war einfach ein richtig gutes Album, ein richtig gutes Rap-Album, was sie da hinbekommen hat. Ich habe mal ein paar Statistiken vielleicht mitgenommen, die belegen, wie krass wir es von letztem Jahr bis zu diesem Jahr charttechnisch geschafft haben. Und zwar haben es dieses Jahr 14 verschiedene Songs mit weiblicher Rap-Beteiligung in die Top 10 der deutschen Single-Charts geschafft. Das waren letztes Jahr noch 5 Songs. Also wir haben es fast verdreifacht da.
Ja.
Tatsächlich standen 5 Wochen lang Songs von weiblichen Rapperinnen an der Spitze der Charts dieses Jahr. Von Shirin David, Loredana und Yuyu. Das waren letztes Jahr noch 3. Also auch da haben wir uns gesteigert. Für mich in meiner Arbeit war es auch tatsächlich eine Änderung. Also ich hatte viele Interviews mit weiblichen Rapperinnen, all die Leute, die hier Erfolge gefeiert haben. Ich möchte aber von dir wissen, wie hat es sich für dich angefühlt als weibliche Akteurin im Deutschrap-Game? War es dieses Jahr anders als letztes Jahr?
Ja, voll. Also tatsächlich, auch weil wir gerade den in Yuyu reingehört haben. Ich war vor kurzem auf ihrem Konzert und ich schwöre dir, ich musste mich zusammenreißen, nicht zu heulen. Ich habe so 1-2 Tränchen verdrückt, weil ich habe das auch schon so häufig erzählt. Aber als ich angefangen habe, Rap zu hören, Deutschrap vor allem, gab es einfach keine Vorbilder für mich. Es gab niemanden, mit dem ich mich identifizieren konnte, nachdem ich mich so ausrichten konnte, der so war wie ich. Und tatsächlich war dafür eine wichtige Figur dieses Jahr auch Ebbo. Dieser Song hier heißt Kenneck for Life, K4L. Und das ist quasi eine Hymne, die sie für alle POCs in Deutschland geschrieben hat, für alle Menschen mit Migrationshintergrund. Und damit war sie so für mich die erste Frau im deutschen Rap, die meine Realität wieder gespiegelt hat. Als eine Frau, die irgendwie mit Sexismus im Alltag zu kämpfen hat, aber auch mit meinem syrischen Hintergrund, mit Rassismus. Und das hat mich einfach, also ich fand das, erst als ich das gehört habe, habe ich gemerkt, krass, das gab's vor diesem Jahr noch nicht. Mhm. Hattest du so einen Moment dieses Jahr auch?
Ja, absolut. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also ich saß letztens auch in einer berühmt-berüchtigten Diskussionsrunde mit diversen Rappern, unter anderem Prinz Pi. Und da habe ich zum Beispiel negative Erfahrungen gemacht dieses Jahr und negative Überraschungen erlebt, dass das Thema doch nicht bei allen angekommen ist und es keine Selbstverständlichkeit ist, dass das Themen sind, die unterrepräsentiert sind. Leute, die auch unterrepräsentiert sind aus diversen Schichten, Kulturen, Ecken der Gesellschaft, die einfach nicht richtig stattfinden bisher in unserer Kultur. Hast du das Gefühl, weil du gerade Ebbo dahingestellt hast und wir davor über diese ultra erfolgreichen Rapperinnen gesprochen haben, hast du das Gefühl, man muss trotzdem 2019 als Frau noch ein Klischee bedienen, um den absolut krassen Erfolg in dieser deutschen Blase zu erringen?
Ja, voll. Also du musst dieses Klischee bedienen und du musst halt auch Männer hinter dir haben, die erfolgreich sind und die richtigen Leute kennen und die bereit sind, dich zu pushen. Also wenn wir uns jetzt mal alle 3 großen erfolgreichen Rapperinnen in Deutschland gerade anschauen, also wenn wir das jetzt mal an Charts festmachen, Loredana, Yuyu und Shirin David, alle von denen arbeiten mit erfolgreichen Männern zusammen. Nicht nur, aber da darf man halt nicht vergessen, die Strukturen sind unfassbar wichtig und nur weil wir jetzt 3 erfolgreiche Frauen haben oder sehr erfolgreiche Frauen haben, heißt es nicht, dass sich an den Strukturen was ändert und dass zum Beispiel für so eine in Anführungszeichen Untergrundkünstlerin wie Ebbo das jetzt klar ist, sie ist eine Frau, deswegen wird es jetzt riesig. ich weiß nicht, mir ist auch total aufgefallen, das ist natürlich irgendwie so ein Musikindustrie-Talk, so hinter den Kulissen. Ich habe das Gefühl, es wird auch gerade total viel so gesagt, naja, Frauen sind ja gerade in und jedes Label will jetzt irgendwie gerade eine eigene Frau pushen und haben, weil das gerade so Trend ist, also so richtig Feminismus sells. Geht dir das auch so?
Ja, es ist traurig, aber wahr. Ich finde auch, also die Frage ist ja tatsächlich, haben wir dieses Jahr so eine krasse, solche krassen Erfolge von Frauen in der Rap-Blase erlebt, weil die Szene sich geöffnet hat, weil die Leute offener geworden sind, weil sie ein Ohr diesen Themen geschenkt haben, oder ist es tatsächlich nur erfolgreicher geworden, weil es letztes Jahr den Anschein gemacht hat, es funktioniert und weil es sein Erfolgspotenzial gezeigt hat und die Industrie jetzt einfach Geld wittert und diese Leute, die in Entscheiderpositionen sitzen, die tatsächlich strukturell immer noch white old men sind, der Meinung sind, dass damit können wir unsere Jahresbilanz aufbessern und deswegen greifen wir jetzt dieses Thema an und machen das jetzt so lange wie Feminismus zählt, so weißt du?
Ja, es ist irgendwie traurig, aber natürlich auch wahr. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, Sixten, als die so groß geworden sind, 2017 war das, glaube ich, oder? Mhm. Da haben sie damit auf jeden Fall schon Türen geöffnet, weil sie waren ja die ersten Frauen, die quasi im Mainstream so stattgefunden haben und dann auch Hallen ausverkauft haben und auch so ein bisschen feministische Themen angesprochen haben. Ja. Und wenn wir das jetzt so besprechen, dann würden wir denen ja quasi absprechen, dass sie sich das selber erkämpft haben. Das wollen wir damit natürlich auf keinen Fall machen und das bedeutet auch nicht, dass die Leistungen dieser Person weniger gut sind. Aber man muss halt sagen, wie es ist und das kenne ich auch aus meinem Arbeitsalltag. Leider kommt man als Frau häufig an seine Grenzen, wenn einem kein Mann die Tür aufmacht, weil wenn alle Türsteher männlich sind, dann brauchst du halt einen Mann, der die Tür aufmacht. Ich glaube aber trotzdem, ich bin grundsätzlich, was solche Themen betrifft, eher pessimistisch eingestellt, glaube aber trotzdem, dass dadurch, dass die jetzt alle da sind, dass sie auch nicht mehr weggehen. Und das ist nämlich das, was ich meinte mit diesem Vorbildding. Wenn ich mir jetzt angucke, wie ich als Kind war oder als Jugendliche, als ich Rap gehört habe, meine Schwestern, die sind beide 15 und 18, also wirklich verschiedene Altersphasen. Ja. Und die beide sind damit aufgewachsen, dass es für sie selbstverständlich ist, weibliche deutsche Rapperinnen zu hören.
Ja.
Und wenn die das hören und sich mit denen identifizieren können, dann werden sie das auch eher nachahmen. Also es wird mehr, diese Frauen werden für mehr junge Mädchen Vorbilder sein und es gibt ja jetzt schon viel mehr Mädels, die anfangen zu rappen auf Deutsch.
Hundertprozentig, ja. Ich finde auch, wenn wir erfolgreiche Rapperinnen haben, die auf Platz 1 der Charts charten, dann ist das natürlich schön und dann ist es auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Aber es ist auch mehr oder weniger nur so die Spitze des Eisberges und nicht der ganze Bodensatz oder diese ganze Pyramide. Wir haben jetzt oben das Ding besetzt. Aber es ist wichtig, dass wir die ganze Pyramide auch mit Frauen und unterrepräsentierten Leuten einfach weiterhin schmücken. Mhm. Du bist jetzt ein Vorbild für Leute, die aufwachsen, kleine Mädchen, die groß werden, im Hip-Hop-Game arbeiten möchten. So, ich erinnere mich, damals gab es nur Vis-a-vis. So, Vis-a-vis war die eine Frau im Deutschrap, die Geschichten erzählt hat und das Ganze mit erzählt hat. Und die einzige Chronistin eigentlich so des Deutschrap-Games, die eine Frau war. Und wir brauchen einfach mehr Macherinnen, so.
Also auch Filmerinnen.
Ja, genau, diese ganzen kreativen Zahnrädchen in diesem ganzen
Managerinnen
Game.
Managerinnen und so weiter und so fort.
Jawohl, absolut.
Ey, damit sage ich dann danke, Aria, oder?
Vielen, vielen Dank, Salva. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch und frohes Neues.
Genau, guten Rutsch. Mach's gut.
Ciao.
Markus Steiger und Mauli von Die wundersame Rap-Woche und Josie Miller von Deine Homegirls.
Ja, jetzt sitzen wir hier und sind eingeladen von Machiavelli, um etwas zum Jahresrückblick beizutragen. Und wie wir alle wissen, liebst du Jahresrückblicke, Steiger. Und auch hallo Mauli.
Hey, na, Josie, alles klar?
Und er sagt's genau falsch. Ja?
Ist okay, ist
Warum
okay.
Warum darf er das?
Ich bin da nicht so kleinlich. Ich habe kürzlich erst selber meine Mutter gefragt, wie sie sich am liebsten vorstellt, wie man mich ausspricht. Und ihr war es auch egal. Deshalb bin ich auch so...
Ach, du hast diesen Namen auf jeden Fall richtig in deinem Passport stehen.
Na, ich heiße Josephine, aber viele fragen ja, Josephine, wie willst du genannt werden? Und ich bin immer so, ich weiß
Fändest
es nicht.
Fändest du es auch schön, wenn das französisch ausgesprochen werden würde?
Josephine. Ja, fände ich schön.
Josephine, herzlich willkommen wir sagen herzlich willkommen bei Machiavelli, dem großen Jahresrückblick Soundclash Mashup. Wir haben uns kein Thema ausgedacht.
Also ich wollte ja mit dir über Beat-EPs sprechen, wolltest du nicht.
Sag mal, Beat-EPs, Beat-LPs dieses Jahr, wie viele sind rausgekommen?
Ich habe keine Ahnung. Aber es gab viele, die ich gut fand.
Wirklich?
Ja. Also zum Beispiel Suf Daddy hat zwei Sachen rausgebracht, die ich extrem gut fand. Brank Sinatra hat eine sehr gute Beatplatte rausgebracht. Cap Kendricks hat viele gute Sachen gemacht.
Wann hörst du diese Sachen? Also wann hört man das überhaupt?
ich höre das den ganzen Tag hauptsächlich, um mich so inspirieren zu lassen für meinen Produktionsprozess.
Okay, kannst du dann nebenher noch andere Sachen machen oder denkst du dann die ganze Zeit über deinen Produktionsprozess nach?
Nee, kann ich nicht. Ich kann dann nur das. Ich kann nicht nebenbei Musik hören und irgendwas Kluges machen, was rätseln oder so.
Hast du dir mal überlegt, und zwar mir ist mal aufgefallen, auf einer Autofahrt lief Musik ganz, ganz leise, so dass man gerade mal die Snare und den Bass gehört hat. Und dann habe ich mir immer dazu so Melodien oder Drumloops oder sonstiges ausgedacht. Wäre das vielleicht eine Strategie, um selber auf geile Sachen zu kommen?
Auf jeden Fall. Das geht mir manchmal.
Machst du das auch?
Ja, wenn ich so auch MDR Info oder so oder MDR Kultur höre, die haben ganz geile Jingles. Und wenn ich das so nebenbei rieseln lasse, dann entspinnen sich so Sachen in meinem Kopf. Ja.
Wunderbar.
Weißt du, was ich noch sagen wollte? Als wir uns letztes Jahr zu dritt zum Jahresrückblick getroffen haben.
Und Glühwein getrunken haben.
Waren
es noch andere Zeiten auf jeden Fall. Da haben wir noch Alkohol getrunken.
Genau. Und da habe ich dich gefragt, was du dir für dieses Jahr vorstellst oder vornimmst. Und da hast du gesagt, du willst dich aus Rap zurückziehen. Und ich wollte dich fragen, jetzt zum Ende des Jahres, hast du das eigentlich so erfolgreich geschafft, wie du es dir vorgestellt hast?
Innerlich ja.
Okay. Aber äußerlich.
Äußerlich. Du weißt, dass wie bei Bushido das Geschäft muss laufen. Man muss halt einfach nochmal ein Album machen.
Hip-Hop ist in dir und du bist in Hip-Hop und das geht irgendwie nicht.
Nee, ich glaube gar nicht, dass es so sehr in mir ist, sondern ja gut, irgendwo muss die Kohle ja reinkommen.
Verstehe ich.
Ja. Nein, habe ich das wirklich gesagt? War das vor einem Jahr oder war das schon vor zwei Jahren?
Vor einem Jahr.
War ein großer Vorsatz in der letzten Sendung des letzten Jahres. Ja.
Ich wollte wieder anfangen mit Rauchen, habe ich geschafft. Und dein Vorsatz war, dich aus Rap zurückzuziehen.
Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Es ist ja, man könnte jetzt ja am Ende eines Jahrzehnts auch sagen, okay, wir machen jetzt auch einen Jahrzehnte-Rückblick. Wir machen nicht nur einen Jahresrückblick, wir machen einen Jahrzehnte-Rückblick. Und ich würde sagen, wenn du mir jetzt gesagt hättest, 2009 hast du gesagt, du willst dich gerne aus Rap zurückziehen, ich hätte es dir geglaubt. Ich hätte es auch nach 10 Jahren noch nicht geschafft. Oder ich habe es auch nach 10 Jahren.
Ich frage 2030 nochmal.
Geil.
Mauli, wie geht's dir eigentlich auf Tour?
Super, ich bin heute irgendwie ein bisschen vercrackt aufgewacht. Wir haben gestern den ersten Schnee gehabt tatsächlich in der Schweiz. Und alles ist matschig und eklig. Aber sonst geht's mir gut. Ich hoffe, der Empfang bricht nicht ab oder so. Und wir können hier ein kleines Entweder-Oder-Spiel. Ich habe nicht gehört, wir spielen Entweder-Oder gleich.
Die Schweizer, die haben ein stabiles Netz.
Ja, hätte ich Bock. Hast du Fragen mitgebracht?
Ich habe ein paar geile Entweder-Oders vorbereitet, ja.
Nice. Willst du und anfangen oder soll ich?
Wir haben alle etwas mit Releases oder Kuriositäten aus diesem Jahr zu tun. Mein erstes Entweder-Oder ist, würdet ihr lieber einer Finch-Asozial-Crowd erklären, dass das Konzert ausfällt? Oder daneben setzen, wenn Tua die 50 verschiedenen Master-Versionen seines Albums gegenhört?
Also aus welchen Gründen fällt das Finch-Asozial-Konzert aus? Weil die SPD-Ortsgruppe da ihren Widerstand dagegen angekündigt.
Blutet oder so oder irgendwas. Nicht in der Lage, auf die Bühne zu gehen. Und ihr müsst jetzt der Crowd erklären, ja Leute, ich weiß, ihr habt Bock, aber das wird halt nichts.
Also ich würde mich tatsächlich für die Tour-Variante entscheiden. Ich würde mich
weil
nicht
endlich mal 50 Producer-Alben am Stück durchhören, oder? 50 verschiedene Producer-Alben am Stück durchhören.
Ja, das wäre genau mein Ding. Und du?
Ich bin ganz gut im Absagen und ich glaube, ich glaube auch mit einer gewissen inneren Genugtuung dieser Finch-Asozial-Crowd erklären, dass dieses Konzert heute auch nicht stattfindet. Also ich hätte da, glaube ich, sogar es wäre wirklich so, ich würde so rüberbringen, hey, tut mir leid, ich muss es jetzt tun, aber im Endeffekt würde ich sogar sagen, verdient.
Gut. Ja, finde ich gut. Ich würde da anschließen mit einer Frage. Wir bleiben auf der Bühne. Lieber Hype Awards moderieren oder gewinnen?
Boah.
Also ich sag's mal so, ich als weißer Cis-Hetero-Mann möchte den Hype Award nicht moderieren. Als älterer weißer Cis-Hetero-Mann möchte den Hype Award nicht moderieren.
Du würdest dann lieber den
Platz
gewinnen, oder?
Nein, nee, den möchte ich auch nicht. Achso, stimmt. Stimmt. Das heißt ja dann lieber gewinnen. Für was denn? Oh Gott, nein. Dann möchte ich ihn doch lieber
den
moderieren.
Preis für journalistische Arbeit.
Nein.
Also ich möchte, dass Steiger den Hype Award für den besten Instagram-Kanal kriegt und ich würde dann einfach den Producer Award kriegen, weil die werden so abgefrühstückt. Die kriegen dann so, da geht die Kurs in die Crowd, gibt Luke Rice eine Kette und sagt, ja, mach's gut, hau rein. Mikrofon braucht man nicht für dich, ist egal, du hast gewonnen, hier, ciao. Okay, Steiger, hast du auch welche oder soll ich?
Nein.
Okay, hättet ihr lieber die neue Hauptrolle in der zweiten Staffel Dogs of Berlin oder müsstet einen Pressetext für das neue Shakusa-Album schreiben?
Also Dogs of Berlin ist die gute Serie, oder? Das war die,
ja, das war
die gute Serie, oder? Die andere war die Trash-Serie. Ich glaube ganz ernsthaft, und weil mir die letzte Bio so gut gefallen hat, ich würde die letzte Bio gerne bearbeiten.
Scheiße, ich habe die nicht gelesen, ne?
Wir haben sie vorgelesen im Podcast. Ach, die ist schon.
Das war ein bisschen lustig.
Ah, fuck, wisst ihr, wer die geschrieben hat?
Ein guter Freund von ihm.
Also würde man ihm einen Gefallen tun, wenn man da nochmal drüber geht?
Ja, voll.
Dann würde ich das als Freund von Rap, würde ich das auch machen, ja.
Ihr seid beide so großherzig, ich finde das großartig, dankeschön.
Ja. Ich habe gerade 4 Blocks ausgeguckt und die hatte ja, habt ihr es schon gesehen?
Nein.
Okay. Noch
nicht. Nee. Gut. Bitte nicht spoilern.
Ich habe keine Amazon Prime, aber sag mir ruhig, wie es ausgeht, mir ist es egal.
Alle gewinnen.
Wirklich? Ich dachte, am Schluss sind alle tot.
Ich kann da jetzt nicht spoilern. Aber die hatte so schwache Momente in der letzten Staffel. Da war ich so, das können die nicht ernst meinen. Da ist irgendwas, irgendwie hat ja der Praktikant die zweite Folge geschrieben oder so, irgendwas.
Ja, vielleicht sind dem Schweizer, die Ideen ausgegangen.
Ich glaube, dieser Trash-Faktor wird ganz oft mit einberechnet, weil man dann so sagt, oh, das ist so scheiße, das musst du gesehen haben. Das war ja das Dogs of Berlin-Prinzip generell. Und bei 4 Blocks, glaube ich, haben die sich dann...
Genau, das hat der Sendeleiter von Sat.1 gesagt, macht mal die Sendung so scheiße, dass alle drüber reden.
Okay. Ja, ist auch eine Idee. Ich würde noch eine vorlesen. Und zwar...
Ja, bitte.
Ja, ist an euch beide. Würdet ihr lieber im Kostüm eines Riesenpenises zur Frauenkampftagsdemo oder der offizielle Werbepartner für das Mentoring-Programm von Kollega sein?
Boah, geil. Beides geil.
Ich dachte schon, die Outfit-Variante mit dem SS-Mantel wird so ein bisschen ausgeschmückt.
Ja, hatte ich auch, aber das haben wir schon so viel besprochen.
Ich glaube, ich wäre gerne der Werbepartner für das Kollega-Mentoring-Programm.
So richtig serious. Du bist dann offiziell, das steht dann offiziell getestet und empfohlen von Mauli und Steiger.
Ja, voll. Ja, voll. doch, könnte ich mir geil vorstellen.
Gut.
Ich glaube, dieser Witz auf der Frauenkampf-Demo, das funktioniert wirklich nicht wirklich gut.
Aber es gibt ja diesen, ich glaube, jemand hatte mal eine Wette verloren. Es gibt auf jeden Fall ein Video, wo jemand als diesen Penis da...
Aber das ist halt auch so, ja...
Du musst es ja nicht machen.
Ja, wie? Achso, ja, nee, ja. Ich wäre auch lieber Werbepartner von der Baulich AG.
Okay.
Also einfach auch mit der Hoffnung, dass wir Leute abschrecken, daran teilzunehmen.
Also auch mit der Hoffnung, dass ich mich Jahre später dafür rechtfertigen darf. Also, oder darf man das nicht? Das muss man dann so stehen. Nein, das ist ernst gemeint.
Erstmal ist es offiziell, ich sag mal, mit einem Vertrag von 3 Jahren.
Also es ist so diese Frage, ist so Sex oder Geld? Und dann sagt der andere Geld, weil Sex kann ich ja heimlich haben. Oder so. Nee, so funktioniert es nicht. Es ist wirklich Sex oder Geld.
Ja. Entweder oder. Und diese Demo, das wäre nur ein Tag, die würde ja auch keiner sehen.
Ja, doch. Das würde sehr lange nachhängen. Also die Hausverbote in gewissen Lokalitäten, in diversen linken Lokalitäten, die möchte ich dann nicht zählen. Also es wäre für immer.
Okay. Also
ich glaube, dann müsste man danach auch wirklich Maskulinist werden, weil sonst hatte man auch keine Freunde dann mehr. Ja, Baulich. Ich bleibe bei Baulich.
Gut.
AG.
Mauli, du auch.
Voll.
Finde ich gut.
Jetzt kommt etwas Heikles. Würdet ihr lieber mit Flair über Patriotismus im Deutschrap diskutieren auf einem Gesprächspanel oder ein Musical mit allen Apache-Songs aufführen?
Also ich würde tatsächlich lieber die Apache-Songs aufführen, aber die Realität sieht anders aus. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass ich mit Flair über Patriotismus auf dem Panel sprechen muss. Also, dass ich mit Flair überhaupt immer über Patriotismus sprechen muss, ist relativ hoch. Also bei jeder Gelegenheit.
Ich muss nachdenken.
Josephine.
Es ist wirklich schwierig. ich war dieses Jahr auch so Gast auf so vielen Panels und es ist auch gar nicht so mein Ding, muss ich sagen. Deshalb würde ich, glaube ich, auch, muss ich auch den kleinen Hure-Song aufführen.
Ja, natürlich. Damit hat alles angefangen.
Schwierig. Was, du würdest aufs Panel gehen?
Also ich würde
viel... Weil es näher an deiner Realität ist.
Naja, gut, also das ist jetzt gar keine so hypothetische Entweder-Oder-Frage. Also ich würde sehr viel lieber Apache-Songs aufführen, auch in der Rolle des Apache.
Ja, das würde das...
Das ist auch perfekt. Du rennst eh immer in Unterhemd rum, wenn ich dich sehe. Das ist perfekt.
Ja.
Ich würde auch, weil es meiner Lebensrealität am nächsten ist, die Apache-Songs aufführen.
Ja. Korrekt, also auch in der Rolle des Apache. Wir zwei im Wechsel, weißt du, so Musicals werden ja zweimal am Tag aufgeführt.
Muss man vorsichtig sein mit kultureller Aneignung. Aber wenn ich müsste, dann ja.
Okay. Finde ich gut, macht euch sympathisch.
Was würdest du denn lieber machen?
Also allein so ein Musical schreiben mit lauter, oder bei Musical wird ja die Handlung so um die Songs rumgeschrieben. So, ich würde sowas wie dieses Mamma Mia Musical von ABBA, würde ich so mit Apache-Songs, das traue ich
ja,
mir
aber
zu.
Du musst, es ist ja, wir sind ja da ganz nah bei diesem Rollercoaster-Musical. Ihr wisst schon, wo alle auf Rollschuhen fahren.
Starlight Express.
Starlight Express. Und das ist ja einfach nur abgewandelt
halt so.
auf Apache. Also eigentlich steht das Musical schon, man muss nur seine Songs einfügen.
Okay, Mauli, eine Frage habe ich noch an dich. Speziell lieber auf einem Panel mit Tarek sitzen und über Autotune diskutieren müssen? Oder für immer Vorgruppe bei Fettes Brot sein?
Wie kommt das Fettes Brot jetzt? Ja, natürlich über Autotune diskutieren, den ganzen lieben langen Tag lang. Mach ich ja, wenn ich irgendwo anders Vorgruppe mache, sowieso. Also,
Machst du gerade auf Tour?
Das ist beides das Gleiche.
Ja, Josi hat auch erzählt, es gab so eine Kritik unter einem Fettoni-Konzert. Wie ging die nochmal?
Soll ich das sagen?
Ja.
Ich glaube, du hast sie auch retweetet, ne? Dass dich jemand als Pflegefall abgestempelt hat.
Ja, ja.
Das ist, warum lache ich da eigentlich, ich Arsch?
Findest du behindert einfach lustig? Nee, ja, voll. Es gibt immer solche und solche Städte. Und Freiburg war eigentlich eine Stadt, da wurde ich sehr, sehr gefeiert, weil ich da auch selber noch nie gespielt habe. Und da sind ein paar Leute auch wegen mir hingekommen. Aber die haben dann auch nach meinem Konzert immer in Fettonis Set so reingerufen, Mauli und sowas. Und ich glaube, das hat ein paar Leute, die mich eh schon nicht so geil fanden, dann noch komplett so weit zurückgetrieben.
Hey, an dieser Stelle müssen wir den Sack leider zumachen. Ich weiß jetzt nicht, habt ihr noch Fragen aufgeschrieben?
Ja, Backmas, komm, Backmas.
Ja, weil wir sind, glaube ich, auch schon leicht drüber. Aber an dieser Stelle vielen herzlichen Dank an Machiavelli für die Chance, dass wir uns hier präsentieren durften. Wir finden es ja eigentlich auch ganz gut, wenn Leute so...
Sich connecten.
Hey Leute, merkt euch eins, Kooperation wird immer über Konkurrenzdenken stehen. Das ist einfach das Ding, Mann. Das ist der Weg der Natur. Wir kooperieren. Denn wir sind alle Hip-Hop.
Genau. Warum ist die menschliche Spezies so erfolgreich? Weil sie kooperieren kann.
Word. Leute, danke schön. Tschüss, Mauli. Viel Spaß noch.
Ciao.
Ja, danke.
Jule Wasabi von Schacht und Wasabi und Kevin von Backspin.
Hallo, Kevin. Herzlich willkommen zum Mammut-Podcast Remix. Kann man das so nennen?
Jule. Ja, ich glaube schon, oder? Wir sind doch ein illustrer Haufen.
Erstmal danke an Jan und Vassili, die die ganze Orga übernommen haben und uns hier alle zusammengeführt haben. Ich finde es ein mega Projekt und es hat ja einen kleinen historischen Aufhänger.
Ja, das stimmt. Den guten alten Beweis-Mammut-Remix von damals, von Kool Savas. Hast du das eigentlich so auf dem Schirm gehabt? Hast du es gehört damals?
Also damals auf keinen Fall, dafür war ich irgendwie noch zu jung und habe andere Sachen gehört, aber natürlich kennt man das und natürlich ist es heute ja so eine historische Referenz, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt andere Mammut-Remixe, die mir mehr, also zu denen ich mehr eine emotionale Verknüpfung habe. Wie ist es bei dir?
Ich fand das damals übelst krass, weil ich hatte auch so einen Optikblock, den ich selber zusammengebastelt habe, so aus Paint-Grafiken.
Ja.
War so ein bisschen
wow.
Fan-Kind. Ja, den gibt's auch Gott sei Dank nicht mehr. Aber ich fand Vega damals übelst krass. Ich habe mir sogar seine Nike-Jacke nachgekauft.
Okay, du warst richtig Fan. Und Vega auf jeden Fall Newcomer damals, unser Thema heute.
Ja, genau. Und das war damals irgendwie sein erstes großes Placement. Und wir beide wollen ja heute über Newcomer sprechen.
Genau. Ich hätte erstmal so eine Frage an dich, weil, also Newcomer ist ja erstmal so übersetzt, einfach nur jemand, der neu dazukommt. Mhm. Aber ich finde, dass ein Newcomer schon mehr ausmachen muss, weil gerade jetzt in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich bekomme in der Woche so viele Tracks irgendwo auf irgendwelchen Plattformen geschickt. Hey, check das mal aus. Das ist mein Debüt. Ich höre das dann und ich muss ehrlich sagen, ich weiß immer nicht ganz genau, also ich glaube, ich habe schon ein Gespür dafür, warum es die Menschen schaffen könnten oder nicht, aber genauso gut bewahrheitet sich das dann oft auch als, hä, davon wäre ich ausgegangen, ich hätte Geld verwettet, dass es die Menschen irgendwie nächstes Jahr so richtig reißen und dann kommt aber gar nichts mehr von denen, weil die irgendwie, keine Ahnung, in der Versenkung verschwinden. Und für mich sind Newcomer tatsächlich noch so ein Schritt mehr als nur, ich habe den ersten Track aufgenommen. Ich finde, dass es so erste Anzeichen gibt, sowas wie, wenn ich den Track höre, so Potenzial, Erscheinungsbild, Skills, da muss für mich auch noch nicht alles stimmen. Also ich finde, man hört dann oft so Tracks, wo du dir denkst, der oder die kann sehr gut rappen, aber der Inhalt ist vielleicht noch nicht so gefunden oder so.
Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht mehr so das Problem, dass jeder rappen kann oder dass es viel gute Musik gibt. Ich glaube, es hat auch sehr viel mit Umfeld zu tun und was man aus seinen Möglichkeiten macht und wie man dafür sorgt, irgendwie überhaupt gesehen und gehört zu werden. Also zum einen Leuten wie dir auf die Nerven gehen und dir schreiben, aber ich glaube, das ist das größte Problem. Wie wird man an die Oberfläche gespült?
Und ich glaube, dass es heutzutage nicht mehr so schlau ist, Hip-Hop-Journalisten das zu schicken, weil man sieht ja ganz viele Künstler, die einfach in einem Umfeld sind, wo ich glaube, es macht fast mehr Sinn, sich einen Kreis zu suchen, wo du ein ordentliches Studio, Zugang zu einem ordentlichen Studio hast oder mal ein Feature bekommst oder keine Ahnung, jemanden findest, der mehr Macher-Einfluss hat, weil Journalisten, ich weiß nicht, ob das noch heute so zieht. Oder würdest du sagen, dass ein Hip-Hop-Journalist die Macht hat, jemanden so zu pushen, dass er dann erfolgreich wird?
Ich glaube nicht unbedingt, dass der Journalist an sich die Macht, sagen wir mal, oder die Reichweite hat, jemanden so zu pushen, dass er auf einmal bekannt wird. Aber ich glaube, was man schon machen kann, weil man ja in der Regel ganz gut vernetzt ist als Journalist oder als jemand, der sich in dieser musikindustriellen Medienszene bewegt, hat man natürlich auch mal den einen oder anderen Follower, der vielleicht bei einem Label arbeitet, bei einer Booking-Agentur ist, bei sonst was ist und dadurch natürlich auch Leute entdecken kann. Also ich habe das zum Beispiel, du hast doch mal Aaron Graf als Track der Woche gehabt, oder?
Meine Freunde und ich bleiben Träumer für immer. Nimm's, dip's, fühl's, komm.
Das ist zufällig einer meiner besten Freunde seit Jahren.
Ach krass.
Und der hat davon und auch davon, dass ich ihn ein paar Mal gepostet hat und auch Backspin, davon hat profitiert der wahnsinnig.
Also ich denke halt gerade die ganze Zeit nur an Newcomer, die gar nicht von der Rap-Szene irgendwie Beachtung oder Respekt bekommen oder überhaupt wahrgenommen werden, aber die einfach krasse Follower haben. Also ich finde zum Beispiel bei Loredana ist das so ein Fall gewesen letztes Jahr, dass du so eine Künstlerin hast, die halt vorher eigentlich Instagrammerin war und die dieses Netzwerk an Hip-Hop-Journalisten erstmal gar nicht gebraucht hat, weil die eine Reichweite hatte und die genutzt hat. Natürlich sind da auch Skills dahinter, also es ist nicht nur ihre Reichweite, aber ich habe da eine, wo ich glaube, dass das nächstes Jahr durchaus was werden könnte. Also ich glaube, dass da der Durchbruch relativ garantiert ist, und zwar Bad Moms Jay. Ich glaube, so spricht man die.
Oh ja, die finde ich mega.
Ey, ich habe die bei DJ Ron gesehen. Da ist auch wieder so ein Ding. Klar, okay, Musikszene innerhalb, aber ich glaube, die hat jetzt 160.000 Insta-Follower. Natürlich ist es jetzt erstmal Optik stimmt und so, aber die hatte vor 6 Monaten so ein Part auf einem anderen Track drauf, wo man schon sagt, okay, da stimmt ein Netzwerk. Die hat jemanden,
bei
wo
Monet,
sie...
Wa?
Genau, ja. Bei Puppy, glaube ich, hieß der Track. Genau. Da hat die gut drauf gerappt, aber ich fand, es war jetzt noch nicht so, dass ich mir dachte, krass. Und jetzt hat die ja am 4. Dezember ihren ersten Track rausgebracht, der einfach jetzt schon stabil auf Spotify geklickt wurde. Also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau die Zahlen, aber so rund 200.000 sind es bis jetzt. Und die Leute auf Instagram singen halt ihren Track nach und es ist halt ihr erster, einziger Track. Und natürlich kommt da dazu, die hat immer mehr ihren Stil gefunden und so. Aber ich glaube, dass bei der so viel passt, dass wenn die jetzt einfach weitermacht, kann ich mir gut vorstellen, dass sie einen ähnlichen Hype hat, wie Loredana den hatte.
Ich bin nicht dein Baby, werd nicht crazy, plötzlich rufen sie den Mayday, ey, wow, weil ich shoote wie eine AK, that's what they say, man, I do this every day, they, ey, wow, oh my God, I'm so feisty, all these bitches wanna fight me, why don't they like me, weil jeder einzelne von ihnen einsieht, so fresh, so clean wie die Nikes.
Sie hat sich natürlich dann auch irgendwie so ein Wiedererkennungsmerkmal geschaffen oder gleich sogar mehrere, indem sie so fließend zwischen Deutsch und Englisch wechselt, während sie rappt.
Ey, voll.
Und natürlich stark damit spielt, wie Bad Baby auszusehen.
Ey,
und auch und immer wieder so Fotos von ihr postet, also offensichtlich auch riesen Fan ist.
Voll. Und ich habe da auch gedacht kurz so, ich finde es bei Newcomern immer schwierig, wenn die so sehr Kopie von anderen Rapperinnen, Rappern sind und du denkst sofort so, ah, ich check, was du hier machst, wobei man ja sagen muss, Shirin David wurde das ja auch dieses Jahr krass vorgeworfen, dass sie halt so Amerika, Nicki Minaj und Co. kopiert, aber sie hat da sowas Nices Deutsches draus gemacht, dass ich mir denke, hä, bei Rappern wurde das ja auch immer gesagt, so von wegen, der macht doch nur den und den nach. Ey, ist doch egal, wenn die trotzdem so ihren eigenen Stil entwickeln und so einen Mischmasch von allem drin haben und ich finde sie einfach, also der Track ist ultra krass, 24/7. Und ich finde, seit Moneyboy die erste, die so richtig krass ernst Deutsch, Englisch miteinander verbinden. Und es hört sich einfach nice an und man schämt sich nicht, das zu hören. Ja.
Es klingt nicht so erzwungen, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja, ich finde die auch sehr interessant und ich gucke mir auch gerne ihre Stories an. Ich finde das sehr unterhaltsam.
Wen hast du denn so? Kannst du jemanden?
Jemand, von dem ich glaube, dass es nächstes Jahr, also 2020, ein bisschen knallen könnte, ist Marjan.
Baby, I know I got baggage from every tonight. Spend my mom roll, caught me tight. Don't been every day, I never inside. Baby, give me the night, in 1975. Baby, warum bin ich an und da wieder so von mir genug?
Den habe ich das erste Mal entdeckt, ich weiß gar nicht, also so die erste große Aufmerksamkeit hat er bekommen, als er mit Crow 1975 rausgebracht hat und ich finde das Wahnsinn, da gibt es auch so eine Akustikversion, in der kann Instrumente spielen, der kann singen, der kann rappen, der kann freestylen, der ist 20 Jahre jung. Also.
Ja, ey voll, das ist irgendwie interessant, dass das Alter immer so eine Rolle spielt, das ist ja bei der Bad Moms J auch so, dass die 17 ist und man dann so denkt, boah, die ist erst 17 oder erst 20, was können die noch alles machen, so die nächsten 10 Jahre?
Genau, so viel Talent und so viel Zeit noch, sich zu entwickeln.
Ja, und Maya natürlich auch geil, weil der einfach schon so ein Netzwerk hat. Wenn du von jemandem wie Crow gepusht wirst, dann hast du erstmal so, es easy am Anfang einzusteigen und gleich sofort Hack zu bekommen von allen.
Genau, und da bin ich auch eigentlich fest davon ausgegangen, dass er dann bei Crow auf dem Label landen wird, bei True Records, aber der hat einfach jetzt ein eigenes Sublabel bei 4Music eröffnet und hat das damit begründet, dass er es einfach geil findet, jetzt zu entscheiden, dass er heute einen Track aufnehmen kann und der kommt nächste Woche raus und dass er sich das nicht von 50 Leuten freigeben lassen muss und einfach Freiheiten hat. Und das merkt man auch in dem, was er einfach raushaut und was auch auf so auf YouTube erscheint, auf seinem Kanal, dann taucht da mal irgendwie eine Unplugged-Session auf oder
ja, voll.
Da nochmal die Version von dem Track und ich finde es Wahnsinn. Macht mir richtig Spaß.
Ich habe noch eine, bei der frage ich mich immer so ein bisschen, also die hat immer jetzt über 3 Jahre immer so eine Single rausgebracht. Salia heißt die.
Oh,
ich weiß nicht, ob du den
nix.
Track einen kennst. Die kann rappen und die bringt immer so in regelmäßigen Abständen eine Single raus und man denkt sich so ein bisschen, mach einfach weiter, so ein bisschen dieses Trettmann-Phänomen, wo du dir denkst, es hat ja ewig gedauert, bis es richtig, richtig, richtig groß wurde.
Ja.
Und ich habe da mal mit Falk drüber gesprochen im Podcast, weil der immer wieder so Rapper hat, die ihn fragen, hey, soll ich jetzt einfach alles aufgeben und mich nur noch darauf konzentrieren? Und das finde ich voll die schwierige Frage, wenn du eigentlich, wenn das Paket passt, aber du keinen Durchbruch hast. Was machst du dann? Machst du es immer weiter als Hobby oder gibst du mal alles auf und machst so all in und ja, versuchst irgendwie so den Durchbruch mit irgendwas zu schaffen? Kann man den Durchbruch erzwingen? Ich weiß es nicht.
Boah, erzwingen kann man das, glaube ich, auf gar keinen Fall. Ich glaube, da gehört dann richtig, richtig viel harte Arbeit, aber auch das Netzwerk dazu. Ne?
Ja.
Also es gibt ja auch Künstler, die jetzt nicht für die großen Charterfolge stehen. Und ich glaube, da gibt es auch sehr spannende Newcomer dieses Jahr.
Hast du da noch jemanden?
Ich habe da Louvre 47 aus Berlin.
Ja, ja.
Unfassbare Energie. Der klingt so hart und rough.
Ja, nice Tracks, aber auch gar nichts dabei, was irgendwie richtig groß geworden ist, oder?
Nee, der hat jetzt so ein, zwei Tracks, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Nix ist gut, so heißt auch seine aktuellste EP.
Heißt, ich wechsle meine Sim, so wie du die Crews. Nix ist gut, Dicker. Ein Fuß in der Booth und deinen Hintergitter.
Ich habe jetzt auch nochmal letztens mit ihm gesprochen. Ich war mit ihm gemeinsam in Luxemburg, weil wir so ein Projekt gemacht haben, wo wir Newcomer aus Luxemburg und Deutschland zusammengebracht haben, damit sie sich kennenlernen und Musik machen können. Und ich habe ihn dann ein bisschen kennengelernt und ist ein sehr korrekter Typ mit einer sehr guten Sicht auf dieses ganze Geschäft. Und das klingt sehr gesund und der bringt so eine Roughness mit und kommt so aus dem Graffiti-Umfeld aus Berlin, aus Gropiusstadt und erzählt sehr harte Geschichten. Man kann ihm sehr gut zuhören, aber ja, der Sound ist trotzdem modern und das ist eine gute Mischung. Und ich glaube, dass der noch richtig viel zu erzählen hat und das ist ein Künstler, den man auf lange Sicht aufbauen kann. Und ich glaube, der wird sich auch live etablieren. Und das ist ja auch ein Weg, ja, den es gibt. Ne? Nicht der schnelle, sondern der langsame, stetige.
Ja, und dann entdeckst du den irgendwann so in, manchmal verliert man ja auch solche Künstler wieder und dann sieht man die so ein paar Jahre später und sieht, die haben aber immer geliefert und die haben richtig gute Sachen gemacht. Und wenn die dann so ihren Hype haben, dann kommen die ganzen Leute an, die sagen, ich war 2019 schon dabei, als der nur den und den Track hatte oder so.
Ja, genau.
Ja, nice.
Like, wer ihn seit 2019 kennt.
Genau.
Ey, Jude, wir überziehen schon wieder maßlos, okay, hier.
Wir sind fertig jetzt. Newcomer, wir könnten auf jeden Fall einen Newcomer-Podcast anfangen wahrscheinlich.
Ja, vielleicht lassen wir Falk und Nico einfach links liegen. Die haben ja auch eh ihr eigenes Podcast-Projekt.
Stimmt. Wir sollten das Business upsteppen und auf jeden Fall sowas machen. Ja, vor allem jetzt, wo die Juice weg ist, big Shoutout, die waren für mich auf jeden Fall immer printmäßig die am krassesten Leute gepusht haben, wo du dann dachtest, ich habe den Namen noch nie gehört, dann gibst du den bei Google ein und die Juice hat schon irgendwie 3 Jahre vorher so ein kleines Porträt über die Leute gemacht. Das wird auf jeden Fall fehlen.
Kategorie.
Ja.
Ja, Grüße an die Juice. Ich hoffe, euch geht's gut und euch wird's weiterhin gut gehen.
Ja, mach's gut, Kevin. Das war schön mit dir.
Ja, ey, ich wünsche dir einen schönen Tag, Jule.
Ich dir auch. Tschüssi.
Falk Schacht von Schacht und Wasabi und Tobias Wilinski von Thema Takt.
Ich spreche heute mit Tobias vom Thema Takt Podcast und freue mich, dass wir jetzt hier den Jahresrückblick machen.
Ja, ich freue mich auch, Falk, dass wir uns wieder hören. Du machst ja Schacht und Wasabi und auch noch andere Projekte in diesem Jahr. Vielleicht kommen wir da ja nochmal drauf zu sprechen.
Genau. Und das Thema heute, was wir uns vorgenommen haben, ist Hip-Hop-Medien und der Wandel der Zeit. Dieses Jahr sind ja einige Sachen passiert. Was ist dir da speziell aufgefallen?
Naja, jetzt jüngst und auch halt groß besprochen und auch irgendwie teils emotional halt, dass die Juice jetzt nicht mehr am Kiosk liegen wird, sondern demnächst dann online starten wird. Das ist auf jeden Fall halt ein Riesenpunkt. Und bei dir, was ist dir vor allem in diesem Jahr so hängen geblieben als erstes?
Ja, also aufgefallen in dem Sinne, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir haben ja eine provokative Frage hier für unsere 10 Minuten, die mit Sicherheit mehr als 10 Minuten werden. Wir müssen mal gucken, wo wir landen. Aber die Frage ist, braucht es Hip-Hop-Medien noch?
Tja.
Das ist ja so eine Aussage auch mal gewesen in einem Disput, den ich mit Dennis Sand von der Welt hatte, der meinte, dass halt eigentlich Hip-Hop-Journalismus obsolet ist, dass er unwichtig ist, weil Rapper eine so große Reichweite haben, dass sie eigentlich überhaupt uns nicht mehr brauchen.
Aber halt eben nicht alle Rapper, Rapperinnen, RapperInnen.
Siehst du, das ist dann schon ein interessanter Einwand, wie meinst du den?
Naja, also ich meine vor allem, und das merkt man ja auch jetzt, fokussieren sich in letzter Zeit die Hip-Hop-Medien auch gerade eben auf kleinere KünstlerInnen. Also zum Beispiel ist ja auch Miri jetzt ganz, ganz jung beim Diffus-Magazin mit einem Format extra eben für kleinere KünstlerInnen gestartet.
Ich weiß, was du meinst. Ich sehe das auch als einen Teil der Antwort, dass es Hip-Hop-Medien immer braucht, weil die Funktion, die Hip-Hop-Medien ja früher hatten, eine Szene abzubilden, die empfinde ich heutzutage sehr oft so, dass vor allem große und etablierte Medien die Künstler abbilden, die sowieso schon groß sind. Und dieser Nachwuchsförderungsaspekt, zum Beispiel bei hiphop.de gibt es jetzt auch so ein Format, 5 Künstler unter, ich glaube, 20.000 oder 25.000 Klicks, die man gehört haben muss. Das ist gut, dass es das gibt. Ich glaube aber generell auch die Frage beantworten zu können, dass es Hip-Hop-Medien immer braucht, weil es einfach nicht ausreicht, was auf Instagram ein Künstler postet. Aber ich glaube trotzdem, dass eine Einordnung, eine Form von Beurteilung und auch einfach ein Diskurs über das, was man da sieht, dass das immer interessant ist. Mal als Beispiel, wenn du dir auf DSF anguckst, wo auch nicht die Fußballstars sitzen, sondern Experten, die sich dann in einer Runde darüber unterhalten.
Und DSF gibt es aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
Wie heißen die jetzt? Das ist nicht mehr deutsches Sportfernsehen?
Nein, aber schon seit bestimmt 10 Jahren oder so. Also Sport 1 war das irgendwann mal und dann, ich weiß nicht, ob es immer noch Sport 1 ist, aber DSF ist auf jeden Fall schon lange, lange tot.
Ja, du siehst, ich bin auch schon ein Internet-Kiddy. Aber nichtsdestotrotz, also der Doppelpass, das heißt noch so, ja?
Keine Ahnung.
Na, es heißt auf jeden Fall noch Doppelpass und die Sendung funktioniert ja ohne, dass da jetzt große Stars am Start wären und die Leute gucken sich das an, weil sie eben also Experten über Hip-Hop reden hören möchten und nicht nur die Meinung der Rapper. Wie siehst du das denn?
Boah, ich glaube, der Vergleich ist, glaube ich, jetzt ein bisschen schwer zu greifen, weil da geht es ja nur um Fußball und sowas. Vor allem eine große Frage ist ja auch, wie wird es dir präsentiert? Also mir geht es so und ganz vielen Leuten, mit denen ich spreche, geht es auch so, dass die halt keine Storys mehr gucken. Und Storys sind natürlich immer noch stark und es werden die auch noch lange bleiben, aber es werden halt tendenziell, glaube ich, immer mehr, genauso wie auch ein Feed. Insta hat gut funktioniert, aber umso mehr Leute sich da anmelden, umso schwieriger wird es auch wieder da, das zu sehen, was dich wirklich interessiert. Das heißt, klar, irgendwo brauchst du schon gewisse KuratorInnen, aber ist die Frage, ob das jetzt wieder JournalistInnen werden oder ob das dann wieder eher Privatpersonen sind. Also wo ist überhaupt die Grenze? Also was man an sich, finde ich, auch viel sieht, ist ja, dass Leute es auch schon viel, viel mehr, das war auch in den Jahren davor schon, aber ich glaube, jetzt ist es nochmal stärker geworden, zum Beispiel eben Salwa, zum Beispiel Janka Welke, die eben Twitter nutzen oder eben auch Insta-Stories ganz stark, um Sachen in ihren privaten Stories einfach anzumerken und da eben Diskussionen auszulösen. Und das ist ja auch nochmal ein ganz krasses Ding, was, glaube ich, in diesem Jahr nochmal höher als jemals zuvor ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, auf jeden Fall ist zu beobachten, dass der Wunsch, über Hip-Hop zu reden und sich auseinanderzusetzen, dass der sehr groß ist. Und wenn da Impulse kommen, dann sieht man genau das. Also es funktioniert dann genau in diesen Sekunden. Und was du sagst, ist auch eigentlich nur logisch, weil ganz ehrlich, wenn du jetzt so viele Rapper wieder draußen sind, wenn die den ganzen Tag das rausballern, du müsstest ja dann wirklich die ganze Zeit alles verfolgen. Und Leute haben ja vielleicht auch noch ein normales Leben. Und wenn sie dann sozusagen eine Zusammenfassung haben wollen, brauchen sie jemanden, der das zusammenfasst, wenn sie es selber nicht können. Und dich interessiert dann vielleicht auch mehr als nur ein Rapper. Und du bist gar nicht in der Lage, 10 Rappern so zu folgen, dass du das alles zusammenfassen kannst. Also auch da, sprich dieses Zusammentragen von Informationen, es konzentrieren, also das, was Nachrichten, was Journalismus eigentlich macht, nämlich die Essenz aus Informationen, aus der Flut zusammenzusuchen und einem Publikum zu präsentieren, das wird meiner Meinung nach immer gegeben sein. Weil, also außer wenn alle Leute arbeitslos sind und Dauerzeit haben, dann nicht mehr. Aber bis dahin mit Sicherheit.
Also ich sag mal, es ist halt auch viel nischiger geworden, ne? Gerade sowas wie YouTube. Also ich meine, da findet man halt auch zu allen möglichen Serien irgendwie Analysen, zu jeder Folge Game of Thrones, zu jeder Folge Rick and Morty oder sowas. Sowas wird ja niemals irgendwo anders stattfinden. Und das sieht man ja auch im Rap, ne? Also dass da auch einfach YouTube extrem stark geworden ist, dass Leute halt einfach News irgendwie ein bisschen knackiger präsentieren. Teilweise vielleicht nicht professionell, aber halt so, wie es Leute irgendwie ganz gerne auch sehen, haben, Entertainment und sowas. Wie siehst du die Bewegung, also kriegst du es auch viel mit, dass Leute halt krass auf YouTube unterwegs sind, um nicht nur lange Interviews zu gucken, sondern sich auch an sich über News zu informieren?
Auf jeden Fall. Ich will es mal so sagen, es wird viel über das Mediensterben berichtet und Journalismussterben und das stimmt auch in Teilen. Gleichzeitig hat man ja aber auch eben den gegenteiligen Effekt, dass wenn man sich umguckt, hat man das Gefühl, dass jeden Tag ein neues Medium, also neue Formate in Medien entstehen und man eigentlich total überfordert ist, weil was will man eigentlich noch alles konsumieren? Wir haben ja nur 24 Stunden am Tag. Mhm. Diese sogenannten Streaming Wars, die uns bevorstehen durch große Firmen, die eintreten wie Disney, die dann in Konkurrenz zu Netflix treten und so. Genau darum geht es. Es geht um die Aufmerksamkeitszeit, die man bei den Menschen noch abrufen kann. Das ist der eigentliche Battle und nicht andersrum. Und die Frage, wo es halt kritisch wird, sind dann solche Sachen wie Refinanzierung. Wer bezahlt sowas eigentlich und wie kritisch ist dann so etwas eigentlich noch? Also diese Ebenen, darüber müsste man dann diskutieren, ob jetzt Hip-Hop-Medien obsolet werden. Also die provokante Frage, ich glaube es immer noch nicht. Eher im Gegenteil, es entstehen ja stetig und ständig neue Formate.
Ja, vor allem extrem viele Podcasts. Ne? Also ich meine, wir machen ja jetzt selbst einen offensichtlich, aber alleine was Backspin produziert, was Nico Backspin auch, also Backspin 25 zum Beispiel, gerade eben ein Format, wo die eben so ein bisschen auf das Jubiläum 25 Jahre zurückblicken und mit den Leuten, die auf dem Cover waren, quatschen. Dann hat er auch lustigerweise quasi sich selbst beantwortet, erst den Podcast Was ist Rap für dich gestartet, um dann mit dir zusammen zu antworten, Rap ist Kampfsport, der nächste Podcast. Also es ist halt schon krass, dass eine Person einfach mal so viele Podcast startet, finde ich auf jeden Fall. Und dass es da offensichtlich ja, Abnehmer gibt, wobei das ja eben auch noch das längste Format ist, was man sich so fast denken kann, abgesehen von ein paar YouTube-Interviews.
Absolut. Und das, was ich meinte, du kämpfst, es ist eher ein Kampf um die Aufmerksamkeit, als dass man jetzt nicht genug Themen hätte oder dass es, ich glaube, Interessenten gibt es eigentlich genug, nur Zeit ist knapp. Ich muss kurz überlegen, das ist, glaube ich, eine Zeile von Afro. Zeit ist knapp, da kommt es dann drauf an. Ich sag mal so, Rap-Journalismus ist Kampfsport.
Ja, aber ich finde es aber gleichzeitig auch schön und das sieht man ja auch an diesem Beispiel, was wir hier aufnehmen und das beobachte ich noch nicht so lange. Also ich bin ja auch schon seit vielen Jahren in der, ja, wenn man Szene sagen möchte, ne, hier in dem Hip-Hop-Universum unterwegs und damals war es schon auch ganz schön schwierig, mit anderen zusammenzuarbeiten ganz oft. Jetzt habe ich aber das Gefühl und vielleicht kannst du da auch nochmal einschätzen, dass es halt viel mehr gegenseitigen Support gibt, was ich auch extrem wichtig finde, weil ganz oft produziert man ja irgendwas Geiles und man erreicht aber natürlich nur seine eigenen Leute, die man schon vorher erreicht hat. Wenn jetzt aber nur noch irgendwie rap.de oder Backspin oder alle sagen, ey, das ist ein cooles Interview, das teilen wir auch, weil es ist gut, dann gibt mir das ja einen extremen Push. Genauso kann ich dann auch viel eher sagen, oh, dann teile ich auch mal was von euch, weil ne, eine Hand wäscht die andere. Und das finde ich auf jeden Fall eine schöne Entwicklung, die ich da beobachte. Wie siehst du das?
Man könnte das auch analysieren und erklären. Es gibt dafür auch Gründe, warum sich das über die Jahre gewandelt hat. Tatsächlich bin ich dabei, mit Nico für den Rap ist Kampfsport Podcast eine Folge darüber zu machen, wo es genau auch um solchen Wandel geht im Hip-Hop-Journalismus. Um es kurz zu machen, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, es kommt ja aus dieser Battle-Kultur, Competition is a must und dementsprechend hast du deine Konkurrenz natürlich früher eher ja, bekämpft und hast versucht, da zu gewinnen und irgendwann hat man aber dann gemerkt, dass man stärker ist, wenn man zusammenarbeitet, plus man hat auch immer versucht, so ein bisschen eine die zentrale Anlaufstelle zu sein, weil wenn du irgendwie nicht 6 Seiten ansurfen musst, sondern nur eine, weil die zum Beispiel alles teilt, das ist wie so ein Service und der Kunde, den nenne ich jetzt mal so, der ist natürlich dankbar, weil er nur noch zu einer Plattform surfen muss und da kriegt er dann alles und kann es auswählen.
Aber das ist ja auch nicht mehr so, also dass man auf rap.de geht und fertig und dann ist man informiert. Nee. Deswegen, das ist ja, hat sich ja auch krass geändert.
Es gibt da ein paar Kollegen, die haben das erst in den letzten Jahren so ein bisschen gelernt.
Ein neues ist halt auch, dass Twitch genutzt wird. Ich habe es persönlich noch nie wirklich benutzt. Eben dieses Direktstreaming. Wir machen jetzt auf Fernsehen, aber gerade hiphop.de macht ja gerade den Jahresrückblick mit und plant irgendwie auch in Zukunft viel mehr mitzumachen. Und das finde ich halt auch interessant. Also wie dann da nochmal ein ganz neues Ding dazu kommt. Und bin auch gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil es gibt ja schon, das hat man dann ja auch irgendwie bei Bushido und diesem komischen Kollegen da gesehen, es ist ja schon riesig. Also Twitch ist ja durchaus schon ein Ding, was wahrscheinlich noch ein bisschen wachsen wird und wo andere Hip-Hop-Medien sich vielleicht auch drauf stürzen, wenn man dann eben die Infrastruktur dafür schaffen kann.
Ich sehe da sehr rosige Zeiten auf Hip-Hop-Journalismus zukommen, aber eigentlich bin ich Kulturpessimist. Wieso sage ich eigentlich sowas?
Weiß ja, man soll mit einem schönen Gefühl aus dem Jahr rausgehen, das möchtest du gerne.
Ja, auch, aber ich meine es tatsächlich ernst und deswegen würde ich unsere provokative Frage einfach mit Ja beantworten. Und du?
Auf jeden Fall. Also ich fände es auf jeden Fall schön und ich glaube, dass es auf jeden Fall nur helfen kann, wenn es Hip-Hop-Medien gibt, weil man halt einfach doch eine Sicht hat, die sonst keiner hat. Also Medien, die weiter weg sind, haben eine ganz andere Sicht und die KünstlerInnen selbst haben natürlich auch eine ganz andere Sicht. Insofern glaube ich, macht es das ganze Hip-Hop-Universum, glaube ich, einfach nur schöner, wenn es mehr Medien gibt und man kannibalisiert sich nicht per se. Von daher, glaube ich, kann man auch gut miteinander leben oder auch zusammen irgendwie arbeiten.
Sehe ich genauso. Ey Tobi, hat mich auf jeden Fall gefreut. Wen es interessiert, Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast. Da machst du immer Interviews, richtig?
Genau, also vor allem Interviews. Ganz wenig Features, aber vielleicht kommt da auch noch ein bisschen mehr.
Ansonsten gibt es noch den Schacht- und Wasabi-Podcast bei Puls. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke vor allem auch allen hier Mit-Podcastern, die diese verrückte Mammut-Remix-Idee mitgemacht haben. Das freut mich echt, dass das so spontan geklappt hat.
Auf jeden Fall mich auch sehr. Wir sind one. Das ist Hip-Hop.
Vassili Golot von Machiavelli und Nico von Backspin.
Hey Nico, moin nach Hamburg.
Hey, moin, grüß dich.
Ich freue mich ja total, dass wir beide zusammengewürfelt sind, weil wir, glaube ich, so ein bisschen diesen Kontrast darstellen. Ich bin so reingefallen in diesem Jahr in diese Hip-Hop-Welt und du bist aus meiner Sicht so ein bisschen die Hip-Hop-Welt. Du bist mehr als 2 Jahrzehnte am Start, hast über 1000 Rap-Interviews geführt.
Oh ja.
Oh ja, das klang jetzt so ein bisschen ernüchtert.
Nee, das ist aber, das fällt im Nachhinein erst auf, wie viele es wirklich gewesen sind und wie lange man noch dabei gewesen ist. Ich habe bei ganz vielen Dingen auch immer so dieses, dass man die Highlights und das Besondere daran, dass man das machen darf, nicht vergessen darf, gerade bei der Masse, die man macht. Und wenn man so viel gemacht hat, dann fällt einem immer erst wieder auf, wie schnell alles vorbeizieht.
Das ist eine gute Überleitung dazu. Wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, alt zu werden mit Rap, mit dieser Szene und in dieser Szene, wie das den eigenen Blick vielleicht auch verändert. Und da würde ich anfangen mit einer kleinen These, die mein Machiavelli-Partner Jan immer wieder aufwirft. Der sagt, Rap war noch nie so politisch wie in 2019. Und mein Eindruck ist, Rapper waren auf jeden Fall mega politisch in diesem Jahr. Wenn ich irgendwie an Yesin denke, den wir auch im Podcast hatten mit Y, super politisches Album, da geht's um Europa, Nationalismus, Identität. Es gab und gibt diese Debatte über Sexismus im Deutschrap. Stormzy hat sich aktiv in den britischen Wahlkampf, in die ganze Brexit-Sache eingemischt. Trettmann, Max Herre mit politischen Songs. Du als jemand, der diese Szene wirklich schon sehr, sehr lange kennt, ist das normal, dass Rap irgendwie so politisch ist?
Es ist eine seiner Grundpfeiler in meinen Augen, zumindest was so Rap aus Deutschland angeht. Eigentlich auch in den USA natürlich, aber ich habe so eine Theorie mir generell politisch aufgestellt, die ich dir zurückwerfen kann, dass wir gerade in Deutschland zum Beispiel auch das Thema haben, dass wir im Prinzip seit der Wende, also seit dem Mauerfall, eigentlich nicht mehr so wirklich politische Gegenpole hatten. Es gab immer mal ein bisschen was, aber nichts war davon wirklich präsent, sodass sich damit wahrscheinlich auch im Rap das Politische so ein bisschen verloren hat, weil es dann irgendwann egal wurde und immer mehr Entertainment. Man muss immer betonen, dass es überall noch Rapper gibt und auch immer gab. Ich bringe da immer gerne den Hamburger Holger Börner mit ins Boot, der von oben bis unten Polit-Rap macht und auf jeder Demo unterwegs war über 10 Jahre. Ich weiß gar nicht, ob er das heute noch macht. Den hat halt keiner mitgekriegt, ne? Das hat halt keinen interessiert. Aber insofern kann ich schon voll bestätigen, dass, ich würde es auch so die letzten 1,5 Jahre nennen, man wieder gerade auch an der Oberfläche, an dem, was man in der breiteren Masse mitbekommen kann, immer mehr Haltung, nenne ich das mal, stattfindet, die vielleicht früher oder ein paar Jahre dazwischen ein bisschen gefehlt hat.
Ich muss auch sagen, ich hatte einen krassen Gänsehautmoment in diesem Jahr. Wir waren ja mit Machiavelli irgendwie bei diversen Festivals vor Ort. Ich war vorher nie auf einem Festival.
Hast du gecampt?
Ich habe nicht gecampt tatsächlich. Nee, ja. Wir haben in einem Hotel übernachtet. Ja, ganz, sehr schön. Ganz dekadent.
Dann sind die Anzüge auch, ist besser für die Anzüge.
Ist besser für die Anzüge, genau. Die sind ja schon nass geworden bei dem ein oder anderen Festival. Trettmann beim Splash.
Den kannte ich heute vom Reef. Würde dich gern wiedersehen. Warte mal kurz, bleib stehen. Steine aus Messing auf meinem Weg. Beug mich nach vorn, hier wohnte eine Frau mit einem Namen. Lies Zahlen, geboren in 20er Jahren.
Stolpersteine zum ersten Mal performt und ich hatte richtig Gänsehaut, weil irgendwie hat das so gar nicht zu diesem Event gepasst, ne? Alle gut drauf, happy und plötzlich geht dieser Künstler auf die Bühne und performt einen Song, der sich mit dem Holocaust auseinandersetzt. Und das war für mich ein heftiger Moment, weil er ja auch so ein bisschen die Bezüge zur Gegenwart geschafft hat. Also vielleicht kann man schon sagen, dass der Einzug der AfD in die Parlamente dazu beigetragen hat, dass Künstler politisiert wurden.
Ich glaube ganz klar dadurch, weil das gesellschaftlich ist ja klar, dass man da im Moment in sehr schwierigen Zeiten unterwegs ist, weil es viel Meinung gibt und wenig Dialog. Ich betone ja immer gerne, dass zu viel mit dem Ausrufezeichen gesprochen wird und zu wenig mit dem Fragezeichen. genau, Rapper müssen aber dann mit dem Ausrufezeichen reden, weil sie nun mal die Sprachrohre sind. Und selbst wenn Capital Bra dann irgendwann nur lapidar in der Story einen Hashtag rausposaunt, der dann bitte mal genutzt werden soll, dann ist das halt an seine Fanbase adressiert und dringt da vielleicht an irgendeiner Stelle ein kleines bisschen durch. Ich habe 2016 oder 2017 dieses Straßenwahlformat gemacht, wo wir unter anderem auch dieses äußerst kontroverse Duo Bushido und Beatrix von Storch zusammengebracht haben, wo Bushido, du kannst am Ende musikalisch und gesamtgesellschaftlich und in der Position auch über den Künstler denken, was du willst, aber da öffentlich und klar gesagt hat, ich werde niemals diese Partei wählen. Also die Dialoge dafür, die Aussagen dafür waren immer da. Es ist nur schön zu sehen, gerade wenn du so eine Situation wie das von Trettmann beschreibst, dass es offensichtlich dann ja auch jetzt auf allen Ebenen bis zu dem normalen Konsumenten durchdringen kann, weil die Künstler es zugänglich machen.
Was mir bei Trettmann und auch bei Max Herre besonders aufgefallen ist, die haben einen sehr reflektierten Umgang irgendwie mit der politischen Situation. Würdest du sagen, dass diese Rap-Routiniers besonders politische Künstler sind?
Ich glaube, du brauchst eine gewisse Standing und natürlich auch ein gewachsenes Weltbild, um die Dinge richtig einordnen zu können. Wenn man nicht wie du schon mit 10 Jahren in den Politik-Trog gefallen ist und die Zusammenhänge sofort erkennen kann, wird jeder durchschnittliche 20-Jährige wahrscheinlich ein bisschen überfordert davon sein, was politisch in der Welt los ist. Man muss ein bisschen dafür wachsen. Max Herre ist schon in sehr, sehr jungen Jahren sehr politisch gewesen, schon die ersten Songs. Eine kleine lustige Anekdote zwischendurch. Ich mache so gerade neben meinen 100.000 Projekten und an meinem Format Was ist Rap für dich? Da habe ich mit Lars Klingbeil von der SPD und Luise Amsberg von den Grünen.
Der General-Rap-Kriterium.
Ja, genau. Aber mit beiden über Rap gesprochen, die beide Rap-Fans sind, und beide erzählen mir, dass irgendwo auf ihrer politischen Karriere Esperanto von Freundeskreisen entscheidender Faktor gewesen ist. Legt er nur auf die Schiene der Geschichte, hat beide dazu gebracht, dass sie das Ohr auf die Schiene der Geschichte gelegt haben. Das heißt, Max Herre ist einfach prädestiniert dafür. Man muss halt gucken, ob Max Herre einen 18-Jährigen oder einen 15-Jährigen erreicht. Trettmann hat dankenswerterweise trotz ähnlichem Alters es geschafft, dass er bis in die Kinderzimmer durchgedrungen ist, und deswegen ist es umso höher anzusiedeln, als er seine Platte und seinen kleinen Raum dafür nimmt, auf genau so ein Thema und auch in der Art anzusprechen, was ja jeden betrifft, der einmal nachts oder morgens von der Disco nach Hause torkelt. Mich würde, guck mal, ich bin seit 100 Jahren dabei. Was ist denn so dein Eindruck und dein Gefühl davon, wenn du jetzt ein Jahr dabei bist? Ich meine, das Feld an Künstlern, die ihr genommen habt, da war ja immer dieser Politikgedanke dabei, aber du hast ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter links und rechts geguckt. Was ist denn so dein Eindruck von dem, was da so los ist?
Mein Eindruck ist, und den hatte ich vorher nicht, weil ich habe es nie so als Kultur verstanden. Ich habe gesehen, okay, da sind irgendwie Leute, die fühlen sich cool, die sind auch cool, die machen coole Texte und fertig. Und jetzt habe ich einen Einblick bekommen, dass Hip-Hop wirklich eine riesige Kultur ist, und wie es bei jeder Kultur ist, gibt es verschiedene Abzweigungen. So, die einen sind ein bisschen intellektueller, politischer, die anderen sind ein bisschen dreckiger, direkter. Aber was alle verbindet, ist, dass sie sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen und sich Gedanken darüber machen, wie es läuft. Die einen machen sich Gedanken darüber, wie es besser laufen kann. Die anderen machen sich mehr Gedanken über sich selber und weiß ich nicht, wie sie viel Geld machen können und sich teure Autos kaufen können. So, das finde ich erstmal spannend, so als Beobachter.
Verstehst du denn, warum der Rapper das zum Beispiel macht? Der nur von Geld und
ja, klar, der kommt aus einer Situation, der kommt aus Bedingungen, wo das ganz weit weg für ihn war, aus miesen Bedingungen. Ich erinnere mich daran, wie Jan und ich irgendwie auf dem Eiffelturm waren, und ich habe wirklich Höhenangst, und Jan hat mir oben diese Story von PNL erzählt, die aus den Banlieues kommen und dieses riesige Ding gemietet haben, so um dann ein Video zu drehen.
Das ist übrigens ein anderer Moment des Jahres für mich, den kann ich vielleicht wirklich noch mit ranbringen. Die Szene kennt ja wahrscheinlich jeder, oder sonst muss man das mal googeln. Aber dieses Bild davon, dass diese beiden Jungs, wie du schon gesagt hast, aus dem Banlieue kommen und diesen scheiß Eiffelturm für 500.000 mieten, nur, und da bleibe ich bei, feste Theorie, um ganz oben drauf zu sitzen und den Sonnenuntergang zu chillen.
Oh,
Das ist der krasseste Mittelfinger an alles, was in ihrem Leben vorher passiert ist. So ihr Säcke. So ihr dachtet, wir haben es nicht geschafft. Jetzt chillen wir auf dem Ding, wo ihr alle hin wollt und ihr kommt da nicht hin, aber wir.
Genau, und das kann ich halt voll verstehen. Also das ist vollkommen nachvollziehbar. Wieso sollen die über gesellschaftspolitische Zusammenhänge rappen, wenn für sie ihr Leben die ganze Zeit ein Kampf ums Überleben war? Aber der Transfer ist, glaube ich, und das ist auch der Punkt, den du ausgeführt hast, wie schafft man es, dass diese Leute auch checken, was für eine Macht und Reichweite und was für einen Einfluss sie haben und dass diese Leute diesen Einfluss auch nutzen, um die Gesellschaft irgendwie demokratisch zu halten. Und das ist nicht leicht und am Ende ist es auch gut, dass es diese künstlerische Freiheit gibt und dass niemand diesen Jungs irgendwas sagen kann. Aber ich würde mir natürlich schon wünschen, dass die dann irgendwann, wenn sie auf ihren Wohlstand klarkommen, sich Gedanken darüber hinaus machen, wie man anderen Leuten, die in schlechten Bedingungen sind, helfen kann.
Hast du eigentlich so ein ganz persönliches Ziel beruflich, was Machiavelli angeht, was du gerne nächstes Jahr erreicht haben möchtest? Also vielleicht irgendeine Konstellation oder irgendeine Situation schaffen?
Ich bin total dankbar dafür, wie es läuft. Also, dass ich Gelegenheit habe, in diese Welt reinzugucken und auch diese Welten zusammenzubringen. Ich wünsche mir, dass noch mehr Politikerinnen und Politiker ein Verständnis dafür bekommen, dass diese Kultur existiert und dass diese Kultur enorm wichtig ist. Aber konkreten Wunsch, Konstellation, schwierig, nee, gar nicht. Also ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen, aber ich freue mich auf alles an Musik, was nächstes Jahr kommt und vor allem irgendwie an Musik, die den politischen Hintergedanken hat.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, sehe ich auch. Ich glaube aber, dass ihr mit dem Format auch schon in der Lage seid, da nochmal Konstellationen zu schaffen, die man sich so vielleicht nie zusammen vorstellen
kann. Ey, ich meine, Angela Merkel und Materia, why not, ne? Also da... Das wär eine Kombi, die ich mir zum Beispiel vorstellen könnte.
Das ist so live kurz. Ich muss ja auch sagen, also wie gesagt, ich habe ja vor 3 Jahren, wann das war, dieses Politformat gemacht, wo wir Rapper und Politiker zusammengebracht haben. Es war höchst spannend und hochinteressant. Es hat mir aber auch gezeigt, und ich glaube, das ist ein sehr guter Faktor, dass du da mit diesem Boot bist, dass Politiker, wenn sie in den Politikersprech kommen, selbst von einem wortgewandten Rapper schwer auszuhebeln sind. Und man muss diese Augenhöhe hinbekommen, dass Politiker und Künstler auf Augenhöhe sind und dann niemand verliert. Und dazu braucht es so Moderatoren, wie ihr das zusammen macht, weil ich glaube, nur dann klappt es, wenn man beide Welten versteht und weiß, wie die Mechanismen funktionieren.
Das ist eine riesige Herausforderung, klar. Also ich denke da auch an die Folge mit Gregor Gysi und Maxim, so wenn so ein Gysi in seinen Redeschwall kommt, das ist natürlich alles höchst interessant.
Aber er hört sich gerne selber reden.
Er hört sich natürlich gerne selber reden und die Kunst ist da irgendwie reinzugehen und ihm deutlich zu machen, ey, du bist hier nicht alleine. Hier ist ein Künstler, der hat auch was zu sagen und der hat kluge Dinge zu sagen und hör dem doch bitte mal zu.
Ich habe einen Wunsch an euch.
Okay, schieß los.
Ich habe in diesem Format damals Markus Steiger mit Jens Spahn zusammengebracht.
Ja.
Ich hatte mir gedacht, wenn jemand in der Lage wäre, mit Jens Spahn auf Augenhöhe zu reden, ist es Markus Steiger. Und der ist gescheitert, weil er falsch in das Gespräch, quasi falsch in den Kampf gezogen ist. Falsche Empfindung, falsche Vorbereitung oder so.
Man darf es halt auch nicht als Kampf sehen, glaube ich.
Ja, genau. Auf jeden Fall hat er sich aber danach, ja gut, Markus wird es als Kampf sehen, ne? Kenn ihn.
Natürlich.
Aber er hat sich damals maßlos geärgert. Und mein Wunsch an euch ist es, dass ihr diese Konstellation nochmal auf ein neues zusammenstellt.
Steiger und Spahn.
Steiger und Spahn.
Klingt spannend.
Und dann Markus Steiger die Chance zu geben, dass er sein Fail von vor 3 Jahren oder wann das war, wieder aufheben kann.
Meinst du, Steiger wäre dabei?
Auf jeden Fall. Ich lege sonst auch noch mein Wort mit rein, dass er auf jeden Fall dabei ist.
Ja, Jens Spahn kriegen wir bestimmt auch hin.
Macht es bitte. Ich würde mich sehr drüber freuen.
Okay, das ist dann hiermit unsere Challenge für 2020.
Meine Hausaufgabe an euch und macht weiter so. Ich bin ein sehr großer Fan und Freund, aber das weißt du ja eh, das müssen wir ja gar nicht erwähnen. Ich versuche euch auch zu begleiten und zu unterstützen, wo ich es kann.
Danke, Nico. Danke für das Gespräch und euch allen, die ihr uns zugehört habt, kommt gut rein und bleibt dem Rap und der Politik treu.
Genau. Und denkt mal drüber nach, häufiger das Fragezeichen zu benutzen und nicht immer nur das Ausrufezeichen im Internet.
Puls.